ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann lass uns mal loslegen.
Alter, hau rein.
Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge.
Woo!
Yay! Yay! Jubiläumsfolge 2019, das heißt, das Podcast-Baby ist jetzt 2.
Yes!
Das heißt, wenn es ein echtes Baby wäre, dann hätte es jetzt wahrscheinlich schon Zähne und könnte zubeißen. Das wäre wahrscheinlich... Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich bin in frühkindlicher Entwicklung jetzt nicht so der Super-Experte. Von daher treiben wir diese Metapher jetzt vielleicht nicht auf die Spitze.
Es könnte auf jeden Fall schon krabbeln.
Um meine furchtbare Unwissenheit nicht noch weiter ins Rampenlicht zu rücken.
Nee, ich habe das ja eigentlich studiert, aber das habe ich irgendwie wieder vergessen.
Oh. Anyway, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall ein weiteres Jahr Podcast. Total faszinierend. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben mit dem Scheiß irgendwie vor 2 Wochen erst angefangen, aber offensichtlich ist das 2 Jahre her.
Ja. Ja, mir kommt's auch sehr kurz vor.
Ich meine, das ist ja prinzipiell positiv, ne? So time flies when you're having fun und so. Mhm. Von daher ist es ja vielleicht ein positives Zeichen, aber es ist trotzdem so, oh Mann, wie die Zeit vergeht. Das ist sehr gruselig.
Ja, so ein kleines bisschen bin ich auch irgendwie immer wieder überrascht, dass wir noch Themen haben.
Stimmt.
Ich meine, an sich sollte es einen nicht überraschen. Ich meine, ich schreibe so hauptberuflich, von daher weiß ich, was da irgendwie alles dranhängt, aber das ist doch irgendwie so, okay. Ja, Folge 54, warum nicht?
Ja, und ich meine, vor allen Dingen auch, was mich halt fasziniert ist, dass ich halt dachte, wir würden so nach dem ersten Jahr, würden wir halt so in die furchtbaren Details gehen oder irgendwie so, keine Ahnung, monatelang mal so eine Miniserie nur Buchrezensionen machen oder so, weil uns die ganzen Grundlagenthemen ausgegangen sind, aber nicht mal das ist ja der Fall.
Ja, wie wir jetzt kürzlich erst festgestellt haben, beziehungsweise wie unsere Hörerschaft im Februar feststellen wird.
Ja, also ne, wir haben immer noch sehr viele Grundsatzthemen und ganz, ganz basic Definitionsdinge und so. Und das ist schon, also nach fast 60 Folgen ist das schon faszinierend, so ein bisschen, muss ich gestehen. Aber ich meine, ist doch super. Das ist ein Zeichen, dass das Hobby, was wir uns ausgesucht haben, ein vielschichtiges ist und das macht ja auch nichts.
Genau.
Ja, apropos, das macht ja auch nichts. Was machen wir denn heute? Wir haben uns überlegt, wir machen so den üblichen Jahresrückblick so ein bisschen, erzählen mal so ein bisschen was, wie so 2019 war und dann überlegen wir mal, wie so 2020 werden könnte. Ich muss jetzt leider schon meine Agenda unterbringen, dass 2020 das letzte Jahr in diesem Jahrzehnt ist, weil mich das zusehend nervt. Dass Leute immer sagen, oh, das ist der letzte Tag in diesem Jahrzehnt. Nein, der letzte Tag im Oktober ist auch nicht der 1.10. Ja, anyway, bringt mich so ein bisschen auf die Palme. Also von daher werden wir ein bisschen forecasten, wie so das letzte Jahr in diesem Jahrzehnt sich gestalten könnte.
Aber 2020 ist das Jahr 0 ist das erste Jahr. Das heißt, das Jahr 20 ist das erste Jahr des neuen Jahrzehnts.
Ja, aber du zählst ja normalerweise von 1 an.
Ja.
Ne?
So. Ja, aber 0 ist trotzdem das erste.
Ach.
Deshalb ist 1800 ja auch das 19. Jahrhundert.
Ach.
Ja.
Ich möchte das gerne kalendarisch zählen. Und da ist der 1. Oktober nicht der letzte Tag im Oktober. Also von daher... Ne? Für mich ist das Jahrzehnt erst nächstes Jahr zu Ende.
Ja, aber wenn es einen 0. Oktober gäbe, dann wäre das der erste Tag des Oktobers.
Ja, aber 0 ist eine doofe Zahl.
Ja, aber wir haben wie heißt es? Zehner-System.
Ja, aber gibt es das Jahr 0?
Ja, natürlich gibt es das Jahr 0.
Nee, du gehst von vor Christus zu nach Christus und das ist dann 1.
Ja?
Also, ja, also in meiner ganzen Historikerkarriere jetzt, wir können das jetzt mal zur Diskussion freigeben, ne? Also in meiner ganzen Historikerkarriere ist mir noch nie das Jahr Null untergekommen. Man geht von vor Christus zu nach Christus und dann ist das erste Jahr nach Christus, ist das Jahr 1. Es hat mir noch nie jemand gesagt, dass es das Jahr Null gibt.
Jahr Null. Ein Jahr Null gibt es in der von den Historikern angewendeten traditionellen christlichen Zeichenrechnung nicht, wohl aber in der astronomischen Jahreszählung. Im traditionellen System werden die Jahre mit Ordinalzahlen vor und nach der Geburt Christi gezählt. Das Jahr 1 vor Christi Geburt endet an. Und am nächsten Tag, den ersten, beginnt das Jahr. Das, die,
Da ich Historiker bin und kein Astronom.
Und auch Astronom. Astronom, wichtiger Unterschied.
Ja, das auch nicht.
Und auch kein Mathematiker.
Anyway. So, nachdem wir jetzt diesen Plug-in Tangent einfach nur gemacht haben, weil ich das gerne wollte, werden wir uns auf jeden Fall über 2020 unterhalten. Egal, ob man jetzt ein Jahr Null zählen möchte oder nicht, werden wir das auf jeden Fall tun.
Genau. Es ist und bleibt das Jahr 20, ob nun das erste oder das letzte.
Genau. Außerdem sind Nullerjahre ja auch immer schön. Verstehe ich ja auch diesen Impuls. Bla. Das ist so wie runde Geburtstage. Die feiere ich zwar auch nicht, aber was soll's. So, und wenn wir diesen ganzen Brassel, ne, ob jetzt Jahrzehnteumbruch oder nicht, dann irgendwann abgehandelt haben, dann haben wir uns auch wie letztes Jahr so ein bisschen lustige Spielchen überlegt, die wir dann spielen werden. Und zwar Zweigestalt. Wir werden halt auch in diesem Jahr wieder so ein Geschichtenentwicklungsspielchen spielen. Das habe ich ausnahmsweise beigesteuert aus meiner Masterclass. Die muss ja für irgendwas mal gut sein. Für den Podcast zumindest. Mhm. Und werden uns halt mal so Zettelchen ziehen und mal so gucken, was Neil Gaiman für Geschichten hält, die man dringend nochmal erzählen müsste. Und danach werden wir jeweils drei Geschichten vorstellen, von denen wir der Meinung sind, dass es die dringend geben müsste. Nicht, also in meinem Fall nicht, dass ich die unbedingt schreiben wollte, aber
nee, das ist
ich wäre ein Fan, wenn es sie geben würde.
Definitiv. Auf jeden Fall.
Und ja, das wird wahrscheinlich ziemlich lustig. Also zumindest glaube ich, also zumindest zwei von drei meiner Geschichten sind ziemlich weird und das ziemlich lustig. Anyway, fangen wir doch mal an mit unserem Rückblick auf 2019. Was hast du denn in diesem Jahr so Schönes geschrieben? Erzähl uns doch mal was davon.
Dieses Jahr habe ich erstaunlich viel geschrieben. Ich bin irgendwie bei 160 Seiten oder sowas und normalerweise bin ich total geflasht, wenn ich 90 Seiten im Jahr geschrieben habe. Also es war ein extrem produktives Jahr von meiner Seite aus. Entsprechend war es auch ein recht aufwühlendes Jahr, weil halt so meine, wenn man immer sehr langsam gearbeitet hat, und so sein die Methode und das, was man schreibt, auch so mehr das braucht, dass man langsam vorgeht und sich Zeit lässt. Ich fand das verunsichernd, dass ich so viel geschrieben habe. Ich habe das auch dann immer wieder gemerkt, dass ich zu schnell geschrieben habe und dann geschlampt habe und dann nochmal drüber gehen musste und all sowas. Und bin jetzt gerade an einem Punkt in meiner Arbeit, dass ich wirklich nochmal mich darauf rückbesinnen muss, wie war denn das, bevor ich so schnell geschrieben habe? Und das war doch auch in Ordnung. Und weil ich halt gerade dieses langsame und jetzt geh doch die Szenen erstmal nochmal 15 Mal im Kopf durch, weil das hast du noch gar nicht gemacht, weil du bist so schnell vorangekommen, dass du dazu keine Zeit hattest. Mhm. So, das muss ich jetzt wieder so und ja, halt auch nachdem ich mein Slow-Mo-Rimo war zwar Slow-Mo, aber halt trotzdem dieses, ich muss jetzt was produzieren und aus diesem Mindset wieder rauszukommen, ist halt auch so gerade so eine Aufgabe für mich. Ja, aber so alles in allem war es ein interessantes Jahr. Es war auch ein bisschen ein trauriges Jahr, weil ich habe jetzt noch zwei Kapitel in meinem Buch und dann kommt das Finale und der Epilog. Und ich habe so viel Zeit mit dieser Geschichte verbracht und mit diesen Charakteren. Und es ist die Aussicht darauf, diese Geschichte so in Anführungszeichen zu verlieren, ist auch so ein bisschen schwierig. Und also sehr, sehr viel Emotionen dieses Jahr und viel passiert, auch wenn das von außen jetzt nicht so aussieht, als wäre so viel passiert, aber so innen drinnen, in mir drin, in meinem Herzen, ist ganz viel passiert und ja, so. Das war so mein Jahr, so. Ja, und ich gerade.
Ja, schon Highlights und Wins und Losses mitbeantwortet. Was war denn dein größter Aha-Moment?
Mein größter Aha-Moment? Mein größter Aha-Moment war nochmal jetzt kürzlich, dass ich festgestellt habe, so, ich muss im Kopf pänzen. Ich muss erstmal im Kopf durchpänzen und weil, wenn ich im Kopf eine Szene durchgehe, dann ist das nicht so, dass ich, oder wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe oder wie gerade eine Fanfiction, dann gehe ich die so einmal, ratter ich die runter im Kopf und dann ist das gewesen. Aber Szenen, die so komplexer sind, die gehe ich irgendwie 25 Mal durch und 20 Mal über denselben Satz drüber und formuliere nochmal um und guck und mach und tu und hin und her und kreuz und quer. Und das am Computer zu machen, so mit einem Text, den ich dann tippe und wieder wegmache und wieder tippe und wieder wegmache, das funktioniert für mich nicht. Und ja, halt einfach das nochmal, weil ich wusste das bisher. Ich wusste das bereits. Ich habe lange auch schon so gearbeitet, aber das ist halt was, das hatten wir vorletzte Folge oder irgendwie sowas hatten wir das nochmal, dass man, manche Dinge muss man einfach mehrmals lernen. Mm. So, weil man so halt fraktalmäßig, ne, okay, man hat es jetzt auf diesem Level, hat man es kapiert und dann zoomt man eine Stufe näher ran und muss es da auch nochmal kapieren und zoomt nochmal ran. Und so, Schreiben funktioniert ja auch nicht immer gleich. Das ist ja abhängig von der Szene, abhängig davon, wo man gerade in der Geschichte drin ist, ob man was schreibt, das man schon lange irgendwie im Kopf hatte oder was schreibt, das eher neu ist. Das fühlt sich ja immer anders an und man muss an alles immer so ein bisschen anders rangehen. Das heißt, man hat beim Schreiben nicht nur eine Methode und eine Vorgehensweise, die immer funktioniert, sondern man hat mehrere für die unterschiedlichen Methoden. Und das einmal sich immer bewusst zu machen, das, was für eine Schreibmethode verwende ich denn gerade, wie gehe ich denn gerade vor und dann auch rauszufinden, was braucht die Situation, in der ich bin gerade und dann läuft es irgendwie gerade super und man braucht über Methode und sowas gar nicht nachzudenken und darüber vergisst man dann wieder, was man das letzte Mal gemacht hat und will irgendwie so weitermachen wie bisher. Das ist einfach was, das dazu führt, dass man das immer wieder rausfinden muss und das so ganz langsam konsolidieren muss, so die einzelnen Methodiken, die man so hat. Ja, das war so mein Aha-Moment, dass ich jetzt nochmal auf eine andere Methode oder zurück zu meiner alten Methode, meiner langsameren Methode, nachdem ich jetzt ein ganzes Jahr lang sehr gut damit gefahren bin und Probleme in den meisten Fällen irgendwie innerhalb von 5 Minuten lösen konnte, weil ich halt über die Szene vorher so viel nachgedacht hatte schon, dass halt nur noch so 5 Minuten Probleme da drin waren. Und wenn dann so 5 Tage Probleme aufgetaucht sind, war das immer erstmal so ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich gerade eher so ein 2 Wochen Problem. Ja. So ist das. Das war mein Aha-Moment. So.
Das ist doch schön. Manchmal muss, ja, also wie gesagt, ich kenne das gut. Manchmal muss man Dinge lernen und dann denkt man sich, irgendwie habe ich das vor 3 Jahren auch schon mal gelernt, aber irgendwie anscheinend wieder vergessen. Mhm. Das stimmt. Das habe ich letztes Jahr auch festgestellt. Also ich habe letztes Jahr, also sagen wir dieses Jahr, weil wir haben ja noch 2019, sonst wird es verwirrend. Ich weiß es nicht, ich habe gar nicht so viel geschrieben. Ich glaube, ich war mit dem aktiven Schreiben an der Versammlung, war ich irgendwann im März fertig oder im April oder so. Müsste ich noch mal auf meine Scrivener History gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann im Frühjahr auf jeden Fall. Und dann habe ich Zeilenkorrektur gemacht. Also es fühlt sich irgendwie zumindest für mich so an, als hätte ich dieses Jahr vor allen Dingen Zeilenkorrektur gemacht. Aber das kann sich auch nur deswegen in mein Hirn so eingebrannt haben, weil ich es hasse. Also ich habe so einen Trauerprozess meistens nicht. Ich bin immer, wenn ich den Scheiß 50 Mal gelesen habe, irgendwann froh, dass diese Geschichte jetzt fertig ist, weil ich es nicht mehr sehen kann.
Ja, das Gefühl habe ich schon auch hin und wieder mal.
Ja, aber das ist so, das ist halt, ne, das ist so ein Gefühlszyklus, den ich halt aus dem Theater auch noch kenne. So die letzten Durchlaufproben und so. Es war immer schrecklich, weil du hast keinen Bock mehr, dieses Zeug immer und immer und immer wieder zu machen. Und du denkst dir jetzt so, jetzt muss langsam mal die Aufführung kommen, weil dann macht das auch wieder Spaß und dann ist das auch wieder gut. Aber so diese letzten, also finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber ich meine, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, das ist klar. Weil in dem Moment, wo man zur Zeilenkorrektur kommt, hat man zumindest eine Geschichte fertig und das ist ja auch schon schön. Und hat seine ganzen, aber das mein Problem ist halt immer, meine Lieblingsphase im Schreiben, habe ich so in den letzten Jahren festgestellt, sind halt wirklich so Entwicklungsüberarbeitungen. So Developmental Edits. Drafting finde ich nicht so toll, weil es geht mir viel zu langsam und es dauert mir alles viel zu lange und da, boah, nee, finde ich ganz schrecklich. Aber wenn das dann fertig ist und ich mir jetzt denke, ja, okay, jetzt muss ich es halt nur noch so oft ändern, bis es tatsächlich auch was Schönes ist, dann das finde ich super. Aber wenn es dann fertig ist und ich halt wirklich nur noch an jedem Satz und an jedem Wort nochmal irgendwie rumüberlegen, das finde ich auch wieder schrecklich. Also, da, so. Und daraus bestand halt mein Jahr hauptsächlich. Ich musste halt Zeilenkorrektur machen und jetzt muss ich halt wieder draften. Das sind halt so die beiden Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen. Aber naja, was soll man sagen? Ne? Wenn man es nicht macht, dann wird man auch nicht fertig. Von daher ist es, wie gesagt, es ist mir bewusst Jammern auf hohem Niveau. Wins und Losses. Also SlowMoRiMo lief bei mir auch gut. Das spielt so ein bisschen in den Aha-Moment rein, den ich dieses Jahr hatte. Und zwar, dass ich tatsächlich flexibler bin, was meine geistigen Kapazitäten angeht, als ich mir immer so zugetraut habe. Weil ich halt immer aus dem Studium noch mit dieser Mentalität gearbeitet habe. Ich kann mich halt nur auf ein Projekt gleichzeitig fokussieren, Punkt, aus, fertig. Und im Studium war das auch so. Also, ne, so parallel irgendwie für eine Klausur lernen und noch eine Seminararbeit schreiben oder so ging gar nicht. Oder zwei Seminararbeiten gleichzeitig schreiben ging halt überhaupt nicht. Ich musste das halt nacheinander abarbeiten. Die Sache ist, was ich dieses Jahr festgestellt habe, das ist nicht wirklich vergleichbar. Das klingt trivial, aber manchmal muss man auch echt offensichtliche Dinge lernen und sich dann denken, oh Mann, bin ich bekloppt? Irgendwie ein bisschen. Anyway. Weil ich dieses Mal tatsächlich einfach vermeiden wollte, was mir passiert ist, nachdem ich Elysion veröffentlicht hatte, dass ich halt irgendwie so 3 Monate lang in so ein schwarzes Loch gefallen bin und gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Das war halt nervig, weil man fühlt sich halt so ein bisschen nutzlos und eigentlich ist es auch irgendwie nicht das, was man will, aber irgendwie, ja, ist halt, ne, also veröffentlichen ist anstrengend und auch stressig und so, und wenn man dann halt irgendwie auch nicht weiß, was man jetzt machen soll. Also habe ich dieses Mal dann versucht, so tatsächlich in diesen letzten Wochen und Monaten, wo ich halt wirklich nur noch auf meine Korrektoratsfahne warten musste und dann tatsächlich irgendwie noch 50 Kommas irgendwo einfügen oder 3 Worte ändern oder so, schon mal angefangen, darüber nachzudenken, was ich als nächstes machen will, und schon mal Notizen gemacht und schon mal so ein bisschen, ja, einfach so im Background-Processing, also jetzt nicht mal irgendwie so großartig riesige Dateien oder Ideendumps, irgendwie Notizdokumente angelegt, sondern einfach mein Kopf schon mal darauf fokussiert, was machen wir denn als nächstes. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Es war also mein Aha-Moment für dieses Jahr, dass Zeilenkorrektur frisst wirklich nicht so viele Ressourcen, als dass man nicht irgendwie auch noch über was anderes nachdenken kann. Das ist tatsächlich so. Und gerade so veröffentlichen und ne, so du wartest halt immer auf irgendwas. Du machst die Druckfahne fertig und dann wartest du 2 Wochen darauf, dass das freigegeben wird. Dann hast du deine Druckfahne und dein Paperback und dann wartest du 3 Wochen darauf, dass das E-Book auch noch fertig wird und bla. Also du wartest halt nur die ganze Zeit auf irgendwas. Das braucht halt überhaupt keine mentalen Ressourcen eigentlich. Du sitzt halt nur auf deinem Hintern und machst gar nichts. Oder du machst es halt schlauer, wie ich dieses Mal, und überlegst dir, was du als nächstes machen könntest. Das hat dann natürlich so zum Nachteil, was heißt Nachteil, aber es hat halt so zur Folge, dass man so von einem Projekt ins andere springt, was in dem Moment für mich war das gewollt, das war das, was ich wollte. Ich habe bei Twitter und im Forum auch schon öfter so die Herangehensweise gelesen, so, ach nee, jetzt muss ich mich erstmal auf den Lorbeeren ausruhen, weil ich habe ja jetzt ein Buch veröffentlicht und das ist ja jetzt so toll und jetzt muss ich mich erstmal für ein Jahr darauf konzentrieren, dass ich das irgendwie vermarkte und so, weil wenn ich jetzt schon in das nächste Projekt springe, dann ist mir ja das, dann ne, bin ich ja schon mit den Gedanken wieder woanders, wo ich mir denke, ja genau, das ist das, was ich will. Weil mich darauf ausruhen irgendwie, ne. Also das klingt jetzt vielleicht unnötig arrogant, aber das war so, nee, also vor dem Ende ist nach dem Ende und umgekehrt. Also ich kann mich jetzt nicht für die nächsten 5 Jahre hinsetzen und mir auf die Schulter klopfen, dass ich einmal was fertig gemacht habe. Das ist so, nö.
Vor allem macht Schreiben ja auch so viel Spaß. Und ich glaube, du wirst ja auch so ein bisschen unglücklich, wenn du nichts Neues schreiben darfst.
Ja, ich meine,
Ich werde ernstlich depressiv, wenn ich nicht schreiben darf.
Ja, also ne, es ist halt, wenn man den Scheiß halt nicht nur macht, damit einem andere auf die Schulter klopfen oder damit man sich selber auf die Schulter klopft, sondern auch, weil es irgendwie Spaß macht, dann ist, finde ich, das nicht so, ist es nicht so attraktiv, sich zu denken, ach nö, ich mache jetzt, ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite schon so, dass das eventuell so ein bisschen deine Begeisterung beeinträchtigt, wenn du jetzt halt irgendwie so unfassbar excited halt irgendwie so ein Jahr lang Marketing für das Ding machen willst, was du vor einem Jahr zu Ende geschrieben hast. Mhm. Ich bewundere immer Filmschauspieler, wie die das machen, weil die haben so einen Film abgedreht und dann gehen die 3 Jahre später, wenn das Ding dann endlich mal irgendwie fertig geschnitten ist oder so, gehen die da auf Promotour und müssen halt irgendwie noch glaubhaft vermitteln, dass sie total begeistert sind von diesem Ding, was sie vor 3 Jahren gemacht haben und wo sie jetzt wahrscheinlich irgendwie schon 3 andere Filme gedreht haben und im Kopf irgendwie 5 Schritte weiter sind. Ja, das passiert. Also, aber wie gesagt, auch das finde ich halt nicht so besonders schlimm, weil, ja, ich meine, ich warte immer noch darauf, dass irgendwer vorbeikommt und mir sagt, oh mein Gott, du musst nie wieder irgendwas anderes tun, weil diese Geschichte war so glorios, dass nie wieder irgendwer was schreiben kann, das daran heranreicht.
Und du auch nicht.
Vielleicht auch nicht so Hoffnung machen.
Nee.
Ja, also das war zumindest mein Aha-Moment und halt, wie gesagt, so die Wins und Losses war halt so, also ne, jammern auf hohem Niveau. Ich musste halt sehr viel Zeilenkorrektur machen und sehr lange irgendwie damit rumkrebsen und das fand ich so ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ja dann den Headspace und das Background-Processing hatte und das habe ich ja in dem Slow-Mo-Rimo-Wrap-Up habe ich das ja auch erzählt, das führte halt dazu, dass die ersten 1,5 Kapitel vor meinem neuen Projekt in meinem Kopf fertig waren am 1. November. Und dann ist das halt super, weil dann geht sogar mir Drafting relativ einfach von der Hand, weil dann rotzt du das einfach nur auf die Seite, weil es ist ja eigentlich schon fertig. Mhm. Und ne, das fühlt sich dann erstmal ganz gut an. Ich musste jetzt auch so ein bisschen akzeptieren, dass dieses Level an Produktivität halt nur so ein Anfangsstrohfeuer war und jetzt, wo man nicht mehr so genau weiß, was passiert, wird es halt wieder langsamer. Mhm. Das ist halt das, was passiert. Ja, aber das fühlte sich so für diesen einen Monat fühlte sich das echt gut an. Jetzt momentan bin ich wieder so ein bisschen in dieser, alles ist schwierig und ich weiß nicht so genau und so, aber that's life. Da, ne, es gibt halt so Phasen und da muss man mit leben.
So ist das.
Was war denn deine Lieblings-Podcast-Folge? Sag mal.
Meine Lieblings-Podcast? Ja, ich habe die hier gerade, habe ich so unsere Übersicht über die Notizen, weil ich habe ja mein Scrivener-File mit den Notizen zu den Folgen offen und gucke hier gerade und es sind irgendwie viele Folgen, die mir Spaß gemacht haben, die ich wichtig finde, die ich gelungen finde und ja,
sag da jetzt doch mal zwei oder drei davon.
Zwei oder drei. Also ich habe unsere Drehbuch-Doppelfolge zur Theorie und Praxis, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich sehr begeistert immer noch davon bin. Und es ist einfach super schön, über was zu reden, von dem man begeistert ist. Und ich denke mir auch, dass ich da einige ganz wertvolle Informationen mitgeteilt habe, so über die Theorie. Und unsere Folge zur Choreografie, also zur Tempo, Spannung, Backstory, mochte ich auch sehr, sehr gerne, weil das halt wirklich super wichtig ist. Auch wenn wir vielleicht doch gar nicht so viel drauf rumgehackt haben, wie wir ursprünglich dachten, dass wir so jetzt in jeder Folge immer wieder, aber ne, ja halt.
In jeder Folge vielleicht nicht, aber schon oft.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und da habe ich halt auch die Hoffnung, dass das eine Folge ist, die vielen aus unserer Zuhörerschaft was gebracht hat. Und die ist auch, glaube ich, eine der Folgen, die so häufiger gehört wurden. Also wir haben ein, zwei Ausreißerfolgen haben wir. Die sind irgendwie, da haben super viele Leute reingehört. Aber die Choreografiefolge wurde, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil der Titel so lang ist und so, aber die schien auch ganz gut anzukommen. Ja, das hat Spaß gemacht und Death of the Author halt und welche Art Autor bist du und
sehr viel. Also die Informationsmanagement-Folge ist definitiv auch bei meinen Lieblingsfolgen dabei, weil es einfach, ich meine, theoretisch könnte man zu jedem dieser Punkte, ne, so Backstory und Pacing und sowas, könnte man auch nochmal eine eigene Folge machen. So ist das nicht.
Ja.
Vielleicht machen wir das auch nochmal.
Ja.
Aber ja, erstmal um so einen groben Überblick zu bekommen, wie man so Informationsmanagement überhaupt handeln könnte, fand ich auch super. Meine Folge zu Geschichte schreiben fand ich auch sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, wo ich wieder Fantasy schreibe, greift in mir immer mehr so die Erkenntnis, dass ich eigentlich History-Fanfiction schreibe, meistens.
Ja, warum nicht? Willkommen in der Fanfiction-Ecke.
Ja, ja, das ist halt, ne, aber von daher müsste ich dieses Thema wahrscheinlich irgendwann nochmal revisiten und nochmal so ein bisschen klarstellen, weil ich ja gesagt habe, nee, ich schreibe keine historischen Bücher, ist alles langweilig und klar. Und so. Ja, das ist auch, also es ist halt ganz, ganz, ganz eng definiert ist das richtig, aber
es ist halt Geschichte plus. Bei dir, ne, ist doch immer halt Realität plus, also auch Geschichte plus.
Ja, es ist halt, ne, also wie gesagt, ich habe das letztens halt irgendwie festgestellt, als irgendwer halt meinte, Terry Pratchett schreibt halt History-Fanfiction. Und dann dachte ich mir so, History-Fanfiction, das ist der Ausdruck, den ich immer gesucht habe und der mir nie eingefallen ist. Aber ja, also meine Geschichten sind nur nicht so lustig, aber das macht ja nichts. Ja. Was gab's noch? Ich glaube, eine von den beliebtesten Folgen letztes Jahr war auf jeden Fall die Charaktere für Anfänger.
Ja, die war sehr.
Die fand ich auch interessant insofern, als dass wir ja in 2018 schon relativ viele Folgen in so einem Komplex hatten, wo es um Charaktererschaffung und Charakterisierung und Charakterführung ging. Aber fand ich trotzdem halt interessant, dass wir halt sehr wenig redundante Informationen in dieser Erste-Hilfe-Kasten-Folge drin hatten. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, weil so eine gute Charakterisierung ist eine gute Charakterisierung und ist schon mal, ne, ist schon mal viel wert. Also das wären so, das wären so meine drei Favoriten in absteigender Priorität.
Die Folge zu den Dialogen fand ich auch gut.
Oh ja.
Ah, Selbstbeweihräucherung, das ist so wunderschön.
Ah ja, na ja. Wenn wir den Scheiß, den wir hier machen, nicht gut finden würden, dann würde ich mich fragen, warum machen wir das überhaupt? Ne?
Also, das stimmt.
Das ist halt
das ist
ne? so ein bisschen das Ding.
Genau. Dann, hatten wir Erkenntnisse? Irgendwelche Erkenntnisse? Neue? Oder?
Also im Podcast jetzt.
Genau.
Speziell. Also ich habe das in irgendeinem Video letztlich irgendwie erwähnt, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht online, wenn die Folge rauskommt. Also ich stelle immer wieder fest, dass den Podcast zu machen sehr viele meiner Denkblockaden löst, weil ich mir immer denke, wenn ich mich erdreiste, anderen Leuten zu sagen, wie das geht, dann sollte ich mich eventuell selber dran halten. Ne? Und dann auch selber irgendwie gucken, dass ich den ganzen Scheiß halt irgendwie so prozessoptimiert und zumindest irgendwie durchdacht auf die Reihe kriege. Und das hilft schon mal, weil ich bin halt prinzipiell immer erstmal so ein Intuitionstyp, der halt immer denkt so, ich mach das mal so aus dem Bauch raus und dann gucke ich mal, wie das so funktioniert. Und manchmal funktioniert das ja auch. Mhm. Sonst käme man ja gar nicht auf die Idee, aber oft funktioniert das halt eben auch nicht.
Ja, du hast jetzt auch hin und wieder mal irgendwie erzählt, dass du mal was systematisiert oder eine Szene skizziert hattest und so. Da dachte ich mir so, cool.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ne, wir haben letztlich eine Folge vorproduziert, die kommt allerdings, glaube ich, erst auch im Februar. Da ging es um Plot und Story und in dem Moment ist mir halt aufgefallen so, ich glaube, dieses Problem in meiner Aktstruktur, an dem ich rumkrebse, ist, dass mir irgendwie die Story fehlt. Interesting. Aha. Also ne, manchmal, wenn man halt so nochmal so ganz theoretisiert, so aus dem Kontext gerissen über so Basisstrukturen nachdenkt, dann fällt einem oft halt auch irgendwie ganz konkret in dem eigenen Projekt irgendwas auf, weil manchmal sieht man auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja.
Ne?
Ja, ach, ich meine, das ist.
Finde ich schon immer sehr, sehr.
Ja. Tief. Ja, das ist wie beim Ballett, da ist das ja auch so die zum Aufwärmen, die Aufwärmübungen sind die allersimpelsten Dinge, die allergrundlegendsten Sachen, die man sich aber halt, bevor man dann die komplizierteren Sachen macht, eben nochmal ins Bewusstsein ruft und nochmal so Verbindung mit dem Körper aufnimmt und so. Weil man braucht einfach die Grundlagen immer. Also selbst die größte prima Ballerina macht am Anfang des Tages erstmal ein paar Pliés. Und sich dann wieder so auf die Theorie, auf die Grundlagen zu besinnen, ist auf jeden Fall hilfreich. Also ich arbeite ja auch immer noch so ein bisschen an so einer Checkliste. So, wenn man feststeckt, kann man diese Checkliste abhaken, weil da so irgendwie idealerweise irgendwann mal die so 90 von 100 wahrscheinlichen Problemen auf dieser Liste draufsteht. Und es dann eben in 90 von 100 Fällen dabei helfen sollte, dieses Problem zu lösen. Und ja, das ist schon auch so, dass jedes Mal, wenn wir eine Folge gemacht haben, ich dann auch nochmal drüber nachdenke, inwiefern könnte ich denn meinen eigenen Rat und Elas Rat in Bezug auf mein Schreiben noch irgendwie weiter verwenden. Und von daher ist das schon sehr, sehr wertvoll, weil es einfach mir einen Grund gibt, über diese theoretischen Dinge nochmal nachzudenken. Und es ist auch so ein kleines bisschen Accountability, wie du schon sagtest.
Es geht halt auch so ein bisschen darin rein, dass man Sachen mehrmals lernen muss, ne?
Also
theoretisch weiß man das ja alles, aber praktisch umsetzen ist halt noch was anderes.
Genau. Wobei, ne, halt auch wieder dieses, wenn du dann theoretisch drüber reden willst, wir haben zwar, oder ich habe zwar, wenn ich ein Thema vorschlage, habe ich zwar eine Vorstellung davon, was das irgendwie sein könnte, aber das war ja auch schon mal öfter, dass wir dann telefoniert haben und ich so meinte, so hör mal, ich habe da eine Idee für eine Folge, aber ich bin mir noch nicht ganz klar, was das irgendwie sein könnte. So wie das Thema, also ne, jetzt nicht, dass ich das Thema nicht wüsste, aber wie genau die Theorie dazu aussehen könnte und wie genau das ist, Also wir haben schon manche Themen von manchen Folgen haben wir erst extra noch für die Folge für uns selber so ein bisschen rausgefunden oder vertieft oder klarer gemacht, schärfer umrissen, besser mit Begriffen ausgestattet und so. Und ja, wenn man, ja, wie du sagst, sich erdreistet, sich hinzusetzen und Leuten irgendwie 2 Stunden lang zu erzählen, wie das denn mit dem Schreiben funktioniert, erzeugt das so ein bisschen so das Ehrgefühl, das Bedürfnis, dann tatsächlich in der eigenen Praxis auch all diese Dinge, über die man so schlau dahergelabert hat, anzuwenden, soweit das möglich ist und eben nicht in das so in das Gewohnte zurückzufallen und so auf das zurückzufallen, was irgendwie einfacher ist oder eben einfach was einfacher ist oder halt was schwieriger ist, nämlich festzustecken, weil man die gewisse theoretische Dinge nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
So.
Das stimmt.
Ja. Also dieser Podcast ist auch auf jeden Fall für uns selber auch noch eine Bereicherung und wir lernen auch selber immer noch viel dazu.
Ja, ich meine, wer sich hinstellt und sagt, er ist perfekt und unfehlbar, der hat bei mir sowieso schon mal verschissen. Daher, um mich selber zu zitieren, ich habe keine Geduld mit dem Konzept der Unfehlbarkeit, von daher.
So ist das. Okay.
Aber ja, also prinzipiell, ne, ist die Erkenntnis, das bringt halt schon was. Es ist auch immer schön, wenn man feststellt, dass die Dinge, die man tut, nicht nur Spaß machen, sondern auch irgendwie einen sinnlichen Nährwert haben. Oder zumindest einen Nutzen. Was wäre denn so eine Zielsetzung für 2020, die du formulieren wolltest?
Ziele sind ja immer so ein bisschen schwierig für mich. Erstmal dadurch, dass ich halt meine Leistungsfähigkeit so ein bisschen schwankt und ich auch immer nie weiß, wie lange was dauert und so. Und auch einfach, weil ich depressionsbedingt sehr abergläubisch bin. Und wenn ich sage, ach, ich bin voll zuversichtlich, dass ich das und das in diesem Zeitraum schaffe, dann sagt so eine kleine, giftige Stimme in meinem Hintergrund, vorher geht die Welt unter. Und das ist entsprechend, ist das so ein bisschen schwierig, aber ich kann sagen, was ich schön fände für 2020 und was sehr wahrscheinlich in diesem Zeitraum passieren wird. Nämlich okay. Es ist relativ wahrscheinlich, dass ich mein Buch 2020, so im ersten Quartal oder Anfang des zweiten Quartals, den letzten Satz werde geschrieben haben. Also das Buch fertig, genau. Ein Buch fertig für Any Given Value of fertig.
Ja.
Halt den letzten Satz geschrieben. Wird wohl wahrscheinlich, ne? Und dann halt den ganzen Beta-Kram und nochmal überarbeiten. Und dann habe ich so ein paar eventuelle, etwaige, größere Änderungen, die ich, oder eine sehr große Änderung, die ich unter Umständen anstreben werde. Aber da muss ich jetzt noch gucken, wenn ich dann drüber lese, muss ich mir Stellen rausschreiben, auf die diese Änderung sich auswirken würde, um dann nachher sehen zu können, ob die tatsächlich möglich wäre. Und ja, dann möchte ich in 2020 auf jeden Fall noch mehr Fanfiction schreiben, weil ich jetzt so im November mich wieder so ein bisschen auf Fanfiction eingelassen habe und da wieder so ein bisschen nachgelesen habe und auch das eine oder andere geschrieben habe beziehungsweise ausskizziert habe. Und es ist einfach so schön. Es ist einfach so schön, eine Geschichte zu haben, von der man total begeistert ist und dann hinzugehen und diese Geschichte zu nehmen wie so Matschepratsche auf dem Spielplatz und damit rumzupanschen und irgendwie sehr, sehr schöne, aufregende, romantische, tragische, düstere Dinge zu basteln vor dem Hintergrund dieser bereits bestehenden Geschichte, weil das macht so viele Abkürzungen möglich, dieser Referenzrahmen, den man hat. Und es ist einfach den Bedeutungsvorschuss, den man bei Fanfiction hat. Und sich da irgendwie so reinzulegen und zu suhlen, das tut unglaublich gut und macht super viel Spaß. Und da möchte ich auf jeden Fall Raum für mir nehmen und Zeit nehmen in 2020, wenn mir dann die eine oder andere Idee an den Kopf fliegt weiter. Und ich möchte auch sehr gerne dann mein zweites ever Solo-Buchprojekt in die Hand nehmen und anfangen zu plotten, richtig, weil ich habe schon mehrere Sachen, die so ein bisschen geplottet sind und muss noch entscheiden, was will ich da jetzt machen? Mache ich die Sci-Fi oder die Lovecraft oder den Porno? Und also nicht Porno, aber halt Geschichte mit viel Verkehr.
Erotica heißt das dann, glaube ich.
Ja.
Macht ja nichts.
Ja, ich weiß nicht.
Obwohl, also, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe letztlich noch gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erotica und Steamy Romance.
Ja.
Wo genau der jetzt ist, ja, weiß ich noch nicht so ganz. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich eher so ein bisschen, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen in dem Kern, in dem Thema der Geschichte. Mhm. Eine Folge zu Thema machen wir übrigens auch noch im Februar.
Ja, und unsere Folge 69 wird sich wahrscheinlich um Erotika und Sexszenen und sowas drehen. Von daher, na, es ist jetzt vielleicht ein Vorgriff auf diese Folge, aber ich glaube, ich sage lieber entweder Porno oder ich weiß es nicht, weil für mich hat irgendwie der Begriff Erotika ist irgendwie anstößiger als Porno. Hm. Weil, ich weiß nicht, keine Ahnung warum, aber in der Geschichte ist halt so, Erotika habe ich das Gefühl, okay, da ist jetzt so eine Story und dann tut man da irgendwie noch so ein bisschen Sex rein.
Hm.
Weil, ne, es geht um Sex und der Rest ist so, ja, da passiert halt irgendwas, damit die dann zum Bett gehen können und so.
Und das wäre jetzt interessanterweise meine Definition von Porno, aber...
Interessant.
Naja, Definitionen sind ja ab und zu subjektiv, haben wir auch festgestellt.
Ja, ne, also Porno ist eher so ein Fragment, so ein Aspekt der Geschichte.
Ja.
Und Erotika ist so die gesamte Geschichte. Und... Hm. Meine Story ist, okay, die Leute werden da Sex haben und sehr viel Sex haben, aber dieser Sex wird sehr viel bedeuten und sehr wichtig sein für die Entwicklung der Beziehung und die Entwicklung der Charaktere. Und es wird kein nur so halt rumbumsen, weil es soll ja eine Erotikgeschichte sein, sondern es wird sich letztendlich von der Bedeutungsschwere nicht von anderen Schlüsselszenen unterscheiden lassen. Und daher halt ist so der Begriff Erotika, bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber egal, jedenfalls, das ist halt, genau. Also Sci-Fi oder Lovecraft oder Ficken. Und ich habe mich noch nicht entschieden. Oh, Moment, da gibt's ja noch diese eine Fanfiction, diese lange Fanfiction, die ich noch fertig machen will. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Aber die ist jedenfalls, das ist eine Novelle, die, da fehlt irgendwie noch so das letzte, keine Ahnung, letzte Fünftel oder letzte Sechstel oder sowas. Die wollte ich auch noch mal fertig machen dann. Und aber kann auch sein, dass ich das noch so ein bisschen auswächst. Ja, aber das ist so, was ich an Optionen für 2020 habe und worauf ich total Bock habe und wo ich mich aber noch entscheiden muss, was mache ich denn letztendlich. Und ja, also auf jeden Fall Ziel ist Schreiben. Ja.
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 Kannst du denn schon spekulieren, was dein Highlight wird in 2020?
Ich hoffe mal, dass es nicht nur ein Highlight geben wird in 2020, sondern ja, aber ja, halt das Prinzip der Schönheit fertig zu haben und es endlich rausgeben zu können an meine ganze Beta-Leserschaft und zu sehen, was, ich meine, du hast ja schon Beta gelesen und von dir habe ich auch schon, also ne, werde ich dann noch Feedback gekriegt haben in 2020.
Gute Zeit.
Yeah. Aber das halt auch so anderen Leuten, den Leuten zu geben, denen ich bisher nur so gesagt habe, so, ja, nee, ich arbeite da noch dran. Ja, ist das immer noch dein altes Buch? Ja, das ist immer noch dasselbe Buch. Ach, schreibst du jetzt ein neues Buch? Nein, das ist immer noch, ja, das ist immer noch dasselbe Buch wie vor 10 Jahren. Genau, immer noch dasselbe. Nee, es ist mir noch nicht langweilig geworden. Aber das wird spannend und aufregend. Ja. Und emotional. Ja. Naja, und du so. Wie ist bei dir?
Ja, dann sag ich erstmal was, bevor wir zum Podcast-spezifischen Spekulationen kommen, oder?
Ja.
Also ich habe auch die Hoffnung, dass ich irgendwann im Frühjahr mit dem ersten Viertel von Illusion 2 fertig sein werde. Oder ist es das erste Fünftel? Naja, es sind ja 5 Akte, also ist es das erste Fünftel. Dazu fehlen mir jetzt noch 1,5 Kapitel, also das ist relativ wahrscheinlich, dass ich das im Frühjahr fertig haben werde, es sei denn, es würde mich jetzt eine riesige Schreibblockade treffen, aber da wir wissen, dass es das nicht gibt, ist das relativ unwahrscheinlich, was insofern mich dann freut, weil ich halt so dann schon mal für den ersten Akt irgendwie Alpha-Kritik werde machen können.
Yay, da freue ich mich drauf. Das wird ein Highlight für mich. Zum ersten Mal in Illusion 2 reinlesen zu dürfen.
Weil da, also ne, haben wir ja eben schon gelernt, irgendwie Developmental Edits sind halt mein Jam und finde ich halt großartig und so. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das dann machen zu können. Ich denke, ich würde hoffen, dass ich in 2020 vielleicht dann auch schon mit der Hälfte fertig sein kann. Also eine Rohfassung Hälfte fertig sein kann. Irgendwann vielleicht im Sommer, Herbst, irgendwie sowas. Sodass ich vielleicht, je nachdem, wie gut die Alpha-Läufe halt so und oder wie umfassend die Developmental Edits da schon sind, dass ich eventuell schon die erste Hälfte an Beta-Leser geben kann, weil dieses so nach der Hälfte einmal eine Beta-Runde machen und dann, wenn das Ding fertig ist, hat sich halt bei der Versammlung hervorragend bewährt, dieses System. Das würde ich auf jeden Fall auch beibehalten wollen. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie umfangreich das Ganze wird, weil ich stelle wieder fest, High Fantasy dauert halt lange. Es sind halt sehr viele Worte, die da geschrieben werden wollen und sehr viele Charaktere und ja, muss man gucken. Ich würde, aber das ist so ein ganz spekulatives Ding, weil ich jetzt erstmal natürlich in diesem einen Projekt festhänge und auch nicht so richtig viel Zeit und Energie dafür aufwenden will, jetzt wieder was anderes aufzumachen. Ich würde vielleicht trotzdem, je nachdem, wenn ich halt zwischendurch irgendwann mal Zeit und Muße habe, weiß ich nicht, wenn ich auf Beta-Feedback oder Alpha-Feedback oder sowas warte und gerade irgendwie warten muss auf irgendwas, würde ich mich nochmal mit der Frage beschäftigen, ob ich mal so ein Retelling machen will. Also wir werden das gleich in unserem Geschichtenentwicklungsspielchen werden wir das mal so ein bisschen durchexerzieren. Weil ich weiß, das ist momentan total in. So, das macht momentan jeder. Bla, ist mir aber egal, bis ich dazu komme, das zu schreiben und das irgendwie fertig zu haben, ist es wieder 6 Jahre später und dann ist es schon wieder out, dann kann man es schon wieder machen, weil es schon wieder cool ist. Weil ich also so vom Prinzip her finde ich das eigentlich ganz cool. Das greift jetzt so ein bisschen auf unsere Plot- und Story-Folge vor, aber ne, da haben wir halt auch festgestellt, es lassen sich sehr viele Geschichten sehr anders erzählen, wenn man den Story-Standpunkt verändert oder einfach nur den Hauptcharakter verändert. Manchmal sogar auch einfach nur, indem man das Geschlecht des Hauptcharakters verändert, wobei das finde ich irgendwie so ein bisschen die langweiligste Art von Retellings, weil es ein bisschen wenig ist für mich. Ich mag halt lieber die, die halt noch so einen zusätzlichen Twist noch mit reinbringen. Ja, weil ich halt denke, es machen halt viele Leute Märchen und es machen halt viele Leute irgendwie Mythologie und so, aber wenn die Leute halt Mythologie machen, dann machen sie halt auch immer nur das, ne, so die berühmten Sachen, so griechische Mythologie und sowas. Mhm. Und es gibt halt sehr obskure mythologische Geschichten, die halt trotzdem sehr faszinierend sind. Und da wäre so mein kleines Historikerherz so ein bisschen erfreut.
Also,
mal was Obskureres zu machen.
Also ich habe auf jeden Fall die Legende von Ishtars Reise in die Unterwelt, die wir jetzt für unser Spielchen, habe ich die recherchiert. Und da ist so ein bisschen Imagery, da immer Bilder dabei, wo ich mir so denke, so, das will ich. Irgendwie brauche ich eine Geschichte, wo das reinpasst. Ich weiß nicht welche und ich weiß nicht wie, aber ich will das.
Ja, ne, also bei mir war das halt so dieses ne Herkules und Omphale, wo man dann halt so sich da so hingeht, so, ja, du bist jetzt mein Sexsklave für die nächsten 5 Jahre. Und ich denke mir so, ja, warum nicht?
Ja, ich meine, zieh dir diesen Rock an und fang an, Wolle zu spinnen.
Ne, also so.
Ja.
Ne, es gibt halt so sehr obskure Legenden und so. Und es muss halt nicht immer nur Herkules sein oder irgendwelche Göttergeschichten oder sowas. Es gibt halt auch ganz coole, nicht so bekannte Mythologien oder halt auch alles, was mit nordischer Mythologie zu tun hat oder russische Mythologie ist so obskur manchmal, aber auch
also
so geil.
Zumindest hier in Europa. In Russland ist sie eher so sehr präsent, aber.
Ja, die obskur in dem, also in dem Wortsinne von merkwürdig.
Ne,
also
ja, das.
Die Geschichten sind halt, also zumindest für so ein westliches Verständnis sind die halt oft sehr skurril.
Das stimmt.
Ne, und ja. das, also da würde ich, aber wie gesagt, das ist halt sehr spekulativ, weil ich habe halt noch so zwei YA-Konzepte irgendwie rumfliegen, die ich irgendwann noch machen will. Und da war halt irgendwie so die Frage, kann man das irgendwie mit so einem Retelling verbinden? Weil jetzt halt auch bei Illusion 2 ich festgestellt habe, manchmal muss ich einfach zwei Geschichten, Ideen, die ich habe, verbinden, damit eine vernünftige Geschichte draus wird. Und so, oder
ich meine, das ist ja wie Bohemian Rhapsody, das sind 5 Ideen zu einer.
Ich meine, was halt für mich natürlich naheliegen würde, wäre ein Shakespeare-Retelling auch, ne? Also Midsummer Night's Dream in Dangerous finde ich immer noch ganz nett. aber ja, das wäre halt so sehr in meiner Comfortzone. Da müsste man dann halt mal gucken, ob man nicht mal irgendwie was anderes machen will. Aber ja, das wäre halt so mein sehr spekulatives Projekt, so Sideline-Projekt für 2020, dass ich mir gedacht habe, will ich mal sowas machen.
Ja, aber
Comfort, vor allen Dingen hoffe ich halt.
Comfortzone schreiben ist sehr angenehm. Ist nichts Anrüchiges dran. Das ist wunderschön. Das tut der Seele gut.
Ne, ich habe jetzt mit der Versammlung jetzt schon was gemacht, was theoretisch nicht meine Comfortzone war. Von daher habe ich jetzt da meinen Soll auch irgendwie erfüllt für die nächsten Jahre. Ich würde mich da gar nicht schlecht fühlen. Es war halt nur so eine Idee, ne? So, weil die ganzen Shakespeare-Stories kenne ich halt in- und auswendig. Manchmal ist es halt ja auch ganz nett, mal was Neues zu recherchieren. Aber ja, vor allen Dingen werde ich halt sehr beschäftigt sein mit meiner ersten Fortsetzung von Irgendwas Ever. Hashtag Arbeitstitel. Und ja, bisher macht es auch sehr viel Spaß. Also bisher ist es so, dass ich jetzt wieder so an so einem Punkt war, wo ich halt dachte, das funktioniert alles nicht. Und dann macht es irgendwann einen Klick und der fällt so auf, ach ja, mach das doch so. Das löst irgendwie 5 Probleme gleichzeitig. Das sind so Momente, die sind cool.
Ja, das ist immer wunderschön. Auf den Moment warte ich noch hier.
Kommt auch.
Genau, irgendwann. Ja, ich weiß.
Was werden denn unsere Highlights für den Podcast? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war so ein Punkt, da habe ich nicht so wirklich viel drüber nachgedacht.
Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen schwierig, weil wir jetzt Folgen noch nicht so mega weit in die Zukunft raus geplant haben und unser Ideendump, der so ganz unten unter der Datei steht, da habe ich jetzt länger auch noch nicht mehr reingeguckt. Aber da waren auf jeden Fall Sachen, die mich begeistert haben. Also ich meine, jetzt Plot und Story, was wir kürzlich aufgenommen haben, ist auf jeden Fall die Folge zu Thema und Message ist auch was mich anspricht und da werden mit Sicherheit noch mehr dazu. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit auch wieder hier sitzen werden mit dieser Liste von Titeln und dann muss ich überlegen, welche war meine Lieblingsfolge und dann wird das schwierig, weil das sind irgendwie, ja. Das ist, denke ich mal, das ist zumindest mein Podcast-Ziel, dass ich nächstes Jahr wieder das Problem habe zu entscheiden, welche war denn meine Lieblingsfolge? Nicht, weil alle so doof sind, sondern weil so viele, mir so viele sehr gut gefallen haben und sehr viel Spaß gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Kreative Nachlassverwaltung werden wir auch machen, auf jeden Fall nächstes Jahr. Das finde ich auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Weil ich auch denke, dass es immer noch ein Thema ist, das sehr wenige Leute auf dem Schirm haben, tragischerweise. Und ja, aber prinzipiell würde ich dem zustimmen. Also ich habe unseren Ideendump auch lange nicht mehr angeguckt, aber der ist so lang, dass ich nicht glaube, dass uns in nächster Zeit irgendwie die Ideen ausgehen werden.
Nee, ja. Im Zweifelsfalle stürzen wir uns halt einfach noch auf Details aus Folgen, in denen wir die Dinge mehr so global betrachtet haben und dann, ich glaube, wir werden alt und, ich meine, grau sind wir ja schon, aber wir werden auch alt werden, ohne dass uns die Themen ausgehen.
Ja, und ich meine, im Zweifelsfall ist es ja auch oft so, dass man mal Updates machen kann, ne?
Also ja,
wenn wir heutzutage eine Folge machen würden, ich glaube, wir haben irgendwann mal eine Folge gemacht, ganz am Anfang, wo es halt um Methoden und Arbeitsweisen und sowas ging. Mhm. Aber die haben wir aufgenommen zu einem Zeitpunkt, als ich irgendwie in den letzten Zügen von Elysion war. Mhm. Und inzwischen habe ich ein anderes Buch geschrieben, was irgendwie sehr anders war. Und mein Arbeitsprozess ist jetzt halt auch anders. Und also es ist halt auch so, dass einem schon deswegen die Themen nicht ausgehen, weil sich solche Dinge ja auch weiterentwickeln.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, man kann halt alle 2-3 Jahre wieder so eine Folge machen. Wie ist denn mein Arbeitsprozess? Was hat sich denn so getan? Und wie ist denn mein Beta-Prozess? Und wie habe ich das jetzt letztes Mal gemacht? Weil das war anders, als ich das davor gemacht habe. Und das hat irgendwie besser, schlechter genauso gut funktioniert.
Ja.
Ne? Also, ich bin da auch zuversichtlich.
Ja, sehr schön.
Dann ist das dann unser Fazit für Rück- und Ausblick oder möchtest du noch was?
Naja, also ich meine, wenn wir jetzt so total, total arschgeil sein wollen, ne, dann schaffen wir es jetzt noch genau bei 60 Minuten hier den Break in den zweiten Teil unserer Show zu tun. Wir sind jetzt bei 57 Minuten und 59 Sekunden, jetzt bei 58 Minuten. Also sofern ich nicht unser Vorgeplänkel, das wir da noch hatten, rausschneide, aber
was ja meistens dann doch irgendwie passiert, aber egal.
Ja,
das Break into Two, ne, ist ja auch im Drehbuch ein wichtiger Punkt.
Ja, Fun and Games kommt dann jetzt.
Genau.
Das, weshalb man die Folge angeklickt hat?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber könnte man auf jeden Fall getan haben, weil ich habe da auf jeden Fall gestern noch sehr viel Arbeit rein investiert und möchte erwähnen, dass Klappentexte schreiben im Akkord noch schlimmer ist als Klappentexte schreiben allgemein.
Ja, ich habe gestern auch noch Klappentexte geschrieben und musste dafür auch noch Dinge recherchieren. Ich habe Dinge recherchiert für dieses Spiel. Das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Also wir haben das beide ernst genommen. Es ist ein beklopptes Spiel und es ist albern und nur für Shits und Giggles. Aber wir haben Arbeit reingesteckt.
Ja, aber dann lass uns doch erstmal mit unserem Zettelspielchen loslegen, wäre ich davon überzeugt, weil das ist halt so ein bisschen der am wenigsten arbeitsintensive Teil unserer Fun and Games Section. Ich würde vorschlagen, es gibt ja unfassbar viele Zettelchen aus diesem Workbook von Neil Gaiman. Wollen wir das wieder so wie letztes Jahr machen, dass jeder 3 ziehen darf?
Okay.
Also es funktioniert, also prinzipiell für die Leute, die dieses Workbook nicht gesehen haben und nicht wissen, wovon ich eigentlich rede. Es gibt in der Masterclass von Neil Gaiman eine Lesson, die sich halt mit Story Development beschäftigt. Und in dem Workbook zu dieser Folge gibt es halt ein Arbeitsblatt, das man sich ausdrucken kann, in dem halt sehr viele Genres aufgelistet werden erstmal und danach halt so ein paar moderne Romane, Mythen, Märchen, Shakespeare-Stücke, wie auch immer. Und das Ziel dieser ganzen Aktion ist jetzt, dass man zuerst ein Genre zieht und dann eine dieser Geschichten und sich dann überlegt, wie würde ich jetzt diese Geschichte in diesem Genre neu erzählen? Was könnte da so der Twist sein? Was könnte daran interessant sein? So, von daher habe ich hier meine kleine Schüssel, in die ich jetzt erstmal meine Genrezettel reinschmeißen muss.
Ja, ich habe die nur so hier vor mir liegen und ich werde da einfach so ein bisschen durchblättern mit der Rückseite nach oben und dann irgendeins rausziehen, weil ich kein Schüsselchen habe und jetzt auch zu faul bin, hinzugehen und mir eins zu holen. Aber ihr könnt mir vertrauen, ich werde nicht mogeln.
Okay, ich vertraue dir. Wir haben ja dieses Jahr kein Video, so kann ich es nicht kontrollieren, aber...
Ja.
Dann zieh doch mal ein Genre und sag uns mal, was dein Genre ist.
Mein Genre, Thriller.
Thriller, oh, dein Lieblingsgenre.
Thriller, ja, total.
Aber ich meine, du könntest mal ein gutes Retelling machen mit einem guten Thriller, der halt nicht irgendwelche lahmen Plot-Twists hat. Dann sag uns doch mal, welche Geschichte du dazu retellen musst.
Die Geschichte, The Snow Maiden. Ist das Schneeweißchen?
Die Schneejungfrau heißt das auf Deutsch, ist ein russisches Märchen tatsächlich.
Ja, erzähl doch mal, wovon handelt dieses Märchen?
Also ich habe nur eine sehr kurze Zusammenfassung gesehen, aber da bei Wikipedia, also bei der englischen Wikipedia, aber es gibt offensichtlich auch einen Film aus den 50ern dazu. Also die Schneejungfrau ist die Tochter einer Frühlingsgöttin und eines Wintergottes, glaube ich. Mhm. Und möchte halt sich mit Menschen anfreunden und entwickelt dann halt eine gewisse Zuneigung zu einem Hirtenhalbgott, weil das war so ein bisschen panmäßig, hatte ich so das Gefühl, wenn man nach irgendwie in einer bekannten Parallele sucht. Aber weil sie halt eine Göttin ist, ist ihr halt das Konzept von Liebe fremd.
Ah.
Und irgendwann sagt dann ihre Mutter, die Frühlingsgöttin, sagt dann, ja, okay, ich gebe dir halt so diese Fähigkeit zu lieben. Und dann verliebt sie sich in diesen Halbgott, aber in dem Moment, wo sie sich in ihn verliebt, wärmt halt ihr Herz und sie schmilzt. Weil sie ist halt halb Winter und so eine Schneejungfrau und so. Und ja, ich fand das ganz spannend, das jetzt als Thriller zu machen, finde ich allerdings auch cool. Das kann ich mir ganz lustig vorstellen.
Was mir so als erstes eingefallen war, war so an dem Punkt, wo du meintest, so weil sie eine Halbgöttin ist, kann sie keine Liebe empfinden. Wo ich mir so dachte, so, ah, okay, cool. Da haben wir also diese hübsche, aber psychopathische Frau, die diesen Hirtengott, Halbgott, den nicht liebt, aber ihm irgendwie zugetan ist, ihm gefallen möchte, ihn irgendwie besitzen möchte und so. Und die dann, weil sie auch sich mit Menschen anfreunden möchte, also Menschen noch nicht so gut kennt und da auch es irgendwie auch wieder mit einem Halbgott zu tun hat, der halt auch nicht so wirklich so hundertprozentig menschlich ist, missversteht sie dann gewisse Dinge, die so passieren und als Göttin hat sie jetzt auch für diese sterblichen Wesen jetzt auch, da kann sie auch nicht so wirklich viel mit anfangen. Das heißt, es begibt sich dann, dass es gewisse Todesfälle gibt, die passieren und sehr mysteriös und vielleicht auch so ein bisschen ritualistisch, weil das wird dann halt ja so ein bisschen surreal impressionistisch erzählt, dass Gottheiten, dass da auch so weißt du sowas so ein bisschen so ein schamanisches Feeling, so schamanisch impressionistisch, so ein bisschen traumartig, dass halt in diese Morde auch so was ritualistisches reinkommt und sie so Gefühle hat, die aber eben abnorm sind, aus menschlicher Sicht betrachtet. Und man eben auf der einen Seite hat man so ihre Perspektive auf diese Morde, die sie begeht und die sie nicht für schlimm hält. Und dann auf der anderen Seite hast du die Perspektive von dem Hirtenhalbgott, der eben schon mehr mit Menschen zu tun hat und die vielleicht auch mag und der eben mehr in der Lage ist, zu lieben und zur Empathie zu haben, weil er eben nur ein Halbgott ist. Und der dann aber noch nicht weiß, dass die Schneemaid diese Morde begangen hat Und er kommt aber so langsam, kommt er so dahinter und hat so diesen Verdacht, dass sie das sein könnte, weil das irgendwie Dinge sind, die halt was mit ihm zu tun hatten. Und irgendwann dann vielleicht, oder vielleicht ist es auch so, dass sie ankommt und ihm das stolz präsentiert. Aber ich glaube, ja, es ist cooler, wenn sie es so ein bisschen so quasi geheim hält, weil es soll Überraschung für ihn sein. Und sie will sich nicht brüsten damit, was sie getan hat, sondern sie will so ein bisschen subtil sein, weißt du? So,
aha,
ne, wie so, der so ein Geschenk hinterlässt und anonyme Liebesbriefe und so ein Blumenbouquet. Das ohne
hinterlässt Absender. Halt anonyme Liebesleichenteile.
Genau, und der Hirtenhalbgott kommt halt so nach und nach dahinter und er hat sich aber in der Zwischenzeit schon so in sie verliebt.
Hm.
Weil sie doch schon hübsch ist und halt schon charmant und clever und witzig und so locker und entspannt und schon irgendwie ein süßes Wesen. Und dann, ja, aber sie begeht halt all diese Morde und ist so blutrünstig.
Dann könnte dann halt am Ende der Fluch ihrer Mutter sie ja vielleicht auch gar nicht umbringen, sondern dann einfach nur so, ne, so ihre Göttlichkeit von ihr abschmelzen, sodass sie dann halt irgendwie tatsächlich menschlich ist.
Und dann erkennt, was sie getan hat,
ja,
und das begreift und ist dann so absolut, absolut zerstört dadurch. Und dass sie dann irgendwie in die Unterwelt geht oder sowas.
Yay.
Ja, also, das gefällt mir. Eine andere Option, Idee, die mir dann kam, als du so meintest, okay, ihre Mutter gibt ihr dann die Fähigkeit zu lieben und dann schmilzt sie. Könnte auch irgendwie sein, das war eine Idee, die kam mir aus irgendeinem Grund, kam mir die gestern Abend schon, während ich einen Rollenspiel-Podcast hörte und dabei den beweglichen Bildern von diesem Film mit Romy Schneider, der gestern Abend lief, mhm, ich mir so dachte, so, das wäre doch interessant, wenn man so eine Story hätte, wo du so einen Ball hast und da bricht dann auf einmal eine junge, hübsche Frau tot zusammen. Und ich weiß nicht, was der Kontext sein könnte und so, aber ich dachte mir so, das könnte doch eine interessante Szene sein. Und dann sind mir aber irgendwie nur so voll mondäne Gründe eingefallen, so für so Gründe, warum jemand stirbt. Ah. Das ist irgendwie so.
Das ist dann wie so ein Cinderella-Ending, wo sie halt tatsächlich irgendwie mit ihrer großen Liebe tanzt, aber dummerweise dann mitten im Tanz tot zusammenbricht, weil sie jetzt geschmolzen ist, ja?
Ja, wobei das wäre dann ja eher so Liebesmelodram. Aber ja, dass es halt eben nicht ein Geschenk ihrer Mutter ist, dass ihr hilft zu lieben, sondern dass es ein Mordanschlag auf sie ist. Und dass das irgendein eifersüchtige Gottheit, aber das ist halt wieder irgendwie so Verschwörungsstory, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, aber wer Bock drauf hätte, das zu schreiben, immer gerne.
Es geht ja nicht darum, ob wir das schreiben müssen. Es geht ja nur darum, einfach mal so, aha, über Ideen nachzudenken. Aber wie gesagt, so die, ja, die psychopathische, ritualistische Serienkiller-Göttin finde ich schon gut. Also das hat schon vieles, was mir gefällt.
Ne? Viel Schönes dabei.
Ja, viel Schönes dabei. Dann lass mich mal kurz gucken, welches Genre ich denn jetzt mit Leben erfüllen muss. Und das ist Sci-Fi. Ach, das liegt mir ja nicht, aber egal. Ist auf jeden Fall ein schönes Genre für Retellings, auf jeden Fall.
In Sci-Fi Space ist für besser. Alles ein schönes Genre. Ich mag Sci-Fi total gerne.
So. Welche Geschichte muss ich denn Sci-Fi? Gib mir mal was Spannendes. Den Joy Luck Club. Den finde ich gut, glaube ich.
Das ist eine gute Kombination. Ich meine, die Story hatte mich jetzt nicht so mega angesprochen. Ich würde sie vielleicht lesen, um rauszufinden, wie die erzählt ist, aber weniger, weil mich die Story interessiert.
Ja, also für Leute, die das Buch nicht kennen, Joy Luck Club ist eine Geschichte
von Amy Tan. Genau,
von Amy Tan. Und da geht es um vier Mütter, die halt aus dem maoistischen China, glaube ich, geflohen sind nach Amerika, also vor dem Krieg quasi geflohen sind und jetzt halt so einen Überlebenden-Club gegründet haben und halt ihre Beziehungen und Konflikte und Sichtweisen mit ihren amerikanisierten Töchtern. Ne, also die Töchter sind halt quasi so amerikanische Teenager, mehr oder weniger. Und ihre Mütter haben halt aber noch so dieses Survival und Kriegsüberlebende Gedöns. Von daher, Sci-Fi finde ich hervorragend, kann man hervorragend machen. Was mir jetzt halt so spontan als erstes einfällt, wäre halt so eine bessere Version von Interstellar zu machen, tatsächlich. Weil diesen Film fand ich nicht ganz so toll, beziehungsweise fand ich überhaupt nicht toll. Weil er eine interessante Prämisse hat, aber die Charaktere sind alle nur Pappaufsteller. Von daher könnte man halt aus dieser Prämisse, ne, die Erde stirbt und wir schicken jetzt halt eine Gruppe von Menschen durch so ein Wurmloch irgendwie auf andere Planeten und währenddessen altern die halt aber nicht so richtig viel, weil Relativitätstheorie. Und ihre Kinder werden aber währenddessen auf der Erde erwachsen. Ja, weil für die Astronauten vergehen halt irgendwie 3 Wochen und für die Kinder vergehen halt aber irgendwie 40 Jahre oder so. So diesen Konflikt nochmal irgendwie aufzuarbeiten und am Ende dann auch ein besseres Ende zu finden als ein Bücherregal im Weltraum und tatsächlich das irgendwie darauf hinauslaufen zu lassen, dass es dann halt so eine Familienzusammenführung gibt auf dieser neu entwickelten Raumstation, die jetzt halt so die Arche für die überlebende Menschheit sein soll, mit der sie jetzt halt auf einen neuen Planeten auswandern können, um halt da neu anzufangen und dann halt so diese, also wahrscheinlich würde ich an dem Punkt anfangen, wo die Kinder dieser Astronauten auf die Raumstation kommen und sich jetzt halt damit beschäftigen müssen, dass sie ihre Eltern seit 40 Jahren nicht gesehen haben, aber die Eltern noch genauso aussehen wie damals, als sie weggegangen sind.
Oh, dass sie jetzt vielleicht sogar älter sind als ihre Eltern.
Genau, und dass sie, oder sagen wir mal, dass sie fast gleich alt sind und dass die Kinder halt dieses ganze Trauma dieser sterbenden Erde mitbringen und so den ganzen Kriegen und Konflikten, die das halt so ausgelöst hat. Die Ressourcenknappheit und so. Und dass die Eltern quasi geistig noch in, also das wäre halt so quasi, als würdest du jemanden treffen, der halt geistig noch in den 70ern feststeckt. Und das würde ich, glaube ich, da anfangen lassen, wenn diese Leute wieder aufeinandertreffen und dann hättest du halt so ein Framework-Device, dass sie jetzt halt mit dieser Raumstation zu diesem Planeten steuern, den halt diese Astronautengruppe ausgemacht hat als lebbare Umgebung. Und dann könntest du halt so diese Raumfahrtmission und so könntest du dann halt so in Rückblenden erzählen. Und dann hättest du halt so Rückblenden oder diesen Joy Luck Club könntest du halt auch als Selbsthilfegruppe quasi aufbauen, wo halt immer die Eltern, also die Astronautengruppe, irgendwas erzählt von den Herausforderungen, die sie sich stellen oder denen sie sich stellen mussten auf diesen fremden Planeten. Und dann können wieder die Kinder irgendwas erzählen von den Ressourcenkriegen und von der sich auflösenden Gesellschaft und was deren Herausforderung war. Ich fände das nicht schlecht.
Ja, und vor allem auch, wie sich so Konflikte dann daraus entwickeln können, dass sie einfach ein völlig anderes Lebensframework haben und notwendigerweise völlig andere Werte. Weil das ist ja völlig andere Ängste, mit denen sie völlig unterschiedlich umgehen. Das könnte sehr, sehr interessant werden, ja. Das stimmt.
Ne, also me like, diese Konstellation, wie gesagt, also ich fand Interstellar von der Prämisse, egal ob das jetzt irgendwie physikalisch irgendwie geht oder nicht, das ist mir jetzt total egal, fand ich irgendwie ganz spannend, aber die Umsetzung von dem Film war grauenhaft, weil nämlich genau alle diese Dinge nicht stattfinden. Also es findet einfach keine Auseinandersetzung statt zwischen den Eltern und ihren Kindern, die jetzt plötzlich erwachsen sind und so, sondern es geht halt nur darum, dass man halt großartige Special Effects macht für schwarze Löcher, wo ich mir denke, das war jetzt nicht das, was ich sehen wollte. Aber gut, anyway.
Genau.
Dann gib uns mal ein nächstes Genre.
Da haben wir Mystery. Ich ziehe nur die Herkules und Omphale. Mystery, Herkules und Omphale.
Als Mystery.
Also der Mythos an sich, wir haben schon kurz darauf hingewiesen, aber der Mythos an sich ist, dass Herkules bringt aus Versehen irgendwie jemanden um. Ist das Omphales Mann? Das passiert ihm öfter und zur Strafe wird er halt so und so viele Jahre zum Diener von Omphale. Und das ist...
Das wird irgendwann relativ sexuell und das findet er aber auch gar nicht schlimm. Das muss man dazu sagen, weil es ist keine... Ne, also es stand halt so da, so ja, und ganz viele Künstler fanden das halt total super, weil das ja so Rollenklischees umdreht, so von der Frau, die den Mann versklavt. Aber es ist in der Mythologie schon angelehnt, dass er das eigentlich ganz geil fand. Also es ist keine Abuse- und Slavery-Geschichte.
Ja, und es ist halt auch so, dass das Omphale Herkules eben bewusst in Frauenrolle steckt, also in Frauenkleider tragen lässt und Frauenkleider in Anführungszeichen tragen lässt und in Anführungszeichen Frauenarbeit machen lässt, während sie in Anführungszeichen die männliche Rolle annimmt. Oh, was macht man da? Wie machen wir da ein Mystery raus? Naja, da wäre dann wieder irgendwie das Omphale ist so eine Mafia-Oberhaupt-Dame, Mafia-Tante.
Patriarchin nennt man das, glaube ich, dann.
Okay, ja, sie ist die Patin.
Ja, genau.
Omphale ist die Patin. Und Herkules ist irgendwie Sohn von der Patin oder dem Paten oder Patenperson, Oberhaupt einer rivalisierenden Bande und bringt halt aus Versehen jemanden um und dann ist halt ist die Möglichkeit, entweder er wird in Rache getötet oder er muss sich Omphale als Bediensteter unterwerfen. Und dann ist das Mystery so, dass man erst niemand weiß, dass Omphale Herkules sehr gern in Frauenkleider steckt. Und dass Herkules auch ganz gerne in Frauenkleidern unterwegs ist, so an sich. Und dass, wenn er denn Frauenkleider und Perücke und all sowas trägt, auch eine durchaus überzeugende Frau gibt. Das heißt, es passieren dann diese Morde, die von dieser Frau begangen werden, die wird auch schon mal beobachtet, die wird fotografiert oder so, es gibt Augenzeugen. Aber wer ist diese Frau? Niemand, die ist, das verschwindet immer wieder, wie weggeputzt, weggewischt, weggezaubert. Und im Nachhinein stellt sich dann halt raus, dass es Herkules war, der von Omphale
als Auftragskiller
gesteckt wurde, weil sie halt so sagt, so, und Herkules ist eigentlich, vielleicht ist Herkules eigentlich so ein Softie. Vielleicht ist Herkules eigentlich so, im Herzen ist ja der totale Crossdresser und möchte eigentlich mehr mit Mode und zu tun haben und fühlt sich auch eher irgendwie so beim Mädchen wohl und so und hat aber schon irgendwie diese Sache, dass er Omphale findet er schon irgendwie cool, weil starke Frauen ziehen ihn auch irgendwie an. Und sie zwingt ihn dann halt aber, Morde zu begehen, weil sie ihn irgendwie, sie versucht, verzweifelt ihn zu demütigen und kaputt zu machen, steckt ihn in Frauenkleidung und Herkules so, oh mein Gott, endlich kann ich das anziehen, ohne dass jemand komisch guckt. Und dann ist aber halt das Omphale von ihm erwartet, dass er Morde begeht und das fängt dann schon an, ihn so ein bisschen mitzunehmen und dann ist das alles auf einmal gar nicht mehr so einfach und was er vorher auch so, machen wir so ein bisschen so steamy draus, was Herkules vorher so ein bisschen angemacht hat an Omphale, dass sie so dominant ist und besitzergreifend, das wird dann nach und nach, wird das so düster. Und so, und dass er auch irgendwie so dann damit kämpfen muss, dass er weiß, dass das falsch ist, er will diese Morde nicht begehen, er weiß, dass Omphale versucht, ihn zu demütigen und er weiß, dass das schlecht ist, aber irgendwie macht es ihn doch an und steckt da irgendwie in diesem Konflikt drin. Und auf der einen Seite guckt er irgendwie immer auf den Kalender und denkt sich, oh Gott, bald sind diese 5 Jahre rum, aber auf der anderen Seite denkt er sich so auch, dann sind die 5 Jahre rum und wenn die 5 Jahre dann rum sind, muss er ja auch nochmal wieder anders damit umgehen. Und er muss irgendwie wieder seiner Familie gegenübertreten, nach all diesen Dingen, die er gemacht hat und nach irgendwie so auch in sich gehen und dieses, dieses Hinterfragen, weil wenn jemand etwas, das dir viel bedeutet und das dir eigentlich ein gutes Gefühl macht, das benutzt, um dir weh zu tun, verändert sich deine Beziehung dazu. Das heißt, die Kleider und diese feminine Rolle, in der sich Herkules vorher eigentlich immer so wohl gefühlt hat und was zuerst, wo er so ein bisschen aufgeblüht ist und sich dachte, das ist eine neue Freiheit, wird auf einmal pervertiert und verwendet, um ihm um ihm weh zu tun. Und das muss er dann irgendwie sich wieder versuchen zurückzuerobern und sich selber und seine Identität und sein Gefühl, dass er ein vollwertiger, würdevoller Mensch ist, muss er sich erst wieder zurückerobern. Und es wird eine Geschichte mit einem positiven Ende, weil ganz am Schluss sehen wir Herkules, der seine wahre Liebe gefunden hat und die ihn so akzeptiert, wie er ist, und die irgendwie so dieses Machtspiel schon mit ihm spielt, aber halt eben im Rahmen eines Spiels und im Rahmen von wir wollen einander gut tun, und er halt zu ihren Füßen sitzt im Rock und spinnt und einfach nur glücklich ist. Und der Mystery-Aspekt ist dabei jetzt natürlich so ein bisschen unter den Teppich gefallen.
Das ist ein bisschen eher Psychodram, aber das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen.
Nee, ne? Und der Mystery-Aspekt ist halt trotzdem noch da, weil, obwohl vielleicht ist der Mystery-Aspekt...
Den Mystery-Aspekt könntest du dadurch reinbringen, dass halt der Mann oder die Frau, mit der halt Herkules am Ende zusammen ist, ne, Griechen sind da ja immer hervorragend von daher ginge beides, dass der oder diejenige vielleicht damit beauftragt ist, diese merkwürdige Serie von Morden aufzuklären und ihm dann halt quasi am Ende dabei hilft, aus dieser furchtbar toxischen Beziehung halt wieder herauszukommen. Sowas.
Ja, gute Idee. Sehr schön. Ach, guck mal. Ah! Ja.
Ne? Also finde ich gut.
Könnte
machen.
Das hat Charme.
Ich habe jetzt mal, weil das bei mir ganz oben lag, Mystery und Herkules aus meinen Zettelchen rausgenommen, damit wir nicht jetzt irgendwie mal dasselbe erzählen. Und mache jetzt mal mein neues Genre, das da ist Sport. Okay, das wird jetzt interessant, weil das war schon was, das ich als Genre nicht verstanden habe. Also ich meine, natürlich ist mir Sportdrama bekannt als, aber...
Mila kann fliegen.
Ja, also da habe ich früher auch oft geguckt, so ist es nicht, aber...
Weil es ist ein Superstar. Und, was ist die Story?
Hades und Persephone. Okay, was machen wir denn jetzt daraus?
Wir könnten erst mal kurz die Geschichte erzählen.
Also Hades und Persephone ist halt dieses... Ne, Persephone ist halt die Göttin des Frühlings, die Tochter von Demeter, der Göttin der Ernte quasi. Und Hades ist halt in sie verliebt und entführt sie halt irgendwann in die Unterwelt. Und spielt ihr quasi Streich klingt irgendwie harmlos, aber... trickst sie halt aus, als Zeus darauf besteht, dass er sie wieder freilässt, weil Demeter halt so verzweifelt nach ihrer Tochter sucht, dass die ganze Welt von Winter überzogen ist und halt nichts mehr wächst und ne, die Menschen verhungern und so, sagt Hades halt, ja, okay, aber ne, erstmal muss sie noch einmal mit mir quasi zu Abend essen und dann muss sie halt diese berühmten 6 Granatapfelkerne essen und deswegen ist sie 6 Monate halt in der Unterwelt. In der Mythologie ist es nachher, glaube ich, so, dass sie als Königin der Unterwelt relativ zufrieden ist. Also es ist halt nicht so eine furchtbare Abuse-Geschichte, weil Götter sind halt irgendwie anders drauf oder denken sich so, ah ja, besser Königin hier als irgendwie sonst, aber egal.
Ich werde lieber in der Hölle regieren, als im Himmel ein Sklave zu sein.
Ja, so ungefähr. Ne, deswegen ist es halt so, haben wir halt 6 Monate Winter und 6 Monate, in denen halt Pflanzen wachsen. Das ist halt so typische Geschichte. Aber wie macht man denn da jetzt ein Sportdrama draus? Jetzt
also ich kenne ein schönes lesbisches Retelling dieses Mythos. Den My Dark Wife oder The Dark Wife oder so heißt es. Sehr, sehr putzig. Habe ich sehr gern gelesen.
Da ist Hades eine Frau oder Sport. Wie funktioniert das?
Genau.
Achso. Genau. Jo, nicht.
Ja.
Ja, ich habe auch schon so ein polyamoröses Ding gelesen, wo halt Hades und Thanatos eigentlich zusammen sind und dann Persephone eigentlich quasi nachher mit beiden und auch ab und zu gleichzeitig und so, aber egal.
Kannst du mal verlinken?
Ja, Griechen. Ja. Ist halt, die sind halt eh schon so vogelwild, da kann man ziemlich vieles machen. Als Sportdrama. Also was halt natürlich in dieser Geschichte also ein bisschen inhärent ist, dass jemand erstmal gegen seinen Willen irgendwo anders hin verfrachtet wird. Von daher, könnte man vielleicht irgendwie was daraus machen, dass es ja immer mal wieder, also zumindest in manchen Sportarten gibt es das ja immer mal wieder, dass halt Teams auch in andere Städte verkauft werden. Also
oder Spieler an andere Mannschaften.
Ja, aber die dürfen sich das meistens aussuchen. Von daher ist, also ne, du kannst wahrscheinlich irgendwie als Spieler sagen, nee, will ich nicht. Von daher dachte ich jetzt, das wäre so ein bisschen contrived, aber es ist halt
naja, ich meine, wenn es in der Antike spielt, wenn es auch so ein bisschen historisch ist und es geht irgendwie um die Olympischen Spiele und da waren zwar Frauen nicht dabei, aber vielleicht verkleidet sich Persephone als Junge und ist da, ne? Und dann kann sie irgendwie, ist sie vielleicht eine Sklavin und wird verkauft an Hades oder so, weiß ich nicht.
Ja, könnte man auch, also ne, ich war jetzt halt eher so im Modern, aber klar, könnte man natürlich auch antik machen, weil es gab ja nicht nur die Olympischen Spiele, sondern es gab ja auch die Pythian Games und sowas. Ja. Also die haben ja auch immer so ein bisschen gegeneinander, die lagen ja auch immer so ein bisschen miteinander im Wettstreit, ob jetzt halt die Spiele, die Apollo gewidmet waren, halt in der Pythia halt, ob die halt wichtiger sind. Oder ob die Olympischen Spiele, die halt Zeus gewidmet waren, halt wichtiger sind, bla bla bla. Von daher, ja, könnte man natürlich aus Persephone halt auch eine Priesterin machen, die halt dafür zuständig ist, halt diese Spiele zu segnen. Und ohne diesen Segen dieser Priesterin können halt die Spiele nicht stattfinden. Und daher ist halt Hades, weil er sich mit irgendwie entweder Apollo oder Zeus, wie auch immer, verbündet hat, ne, wird halt beauftragt, eben sie zu entführen, damit halt diese Spiele nicht mehr stattfinden können. Und jetzt halt, sagen wir jetzt mal, ist es Zeus' Plan, weil Zeus ist irgendwie so ein shady Character, dem kann man trauen. Sagen wir mal, es ist Zeus' Plan, dass die Olympischen Spiele die einzigen Spiele sein sollen, die in Griechenland noch stattfinden. Und deswegen sagt er seinem Bruder Hades, du entführst jetzt diese Göttin-Priesterin, die halt die Pythian Games halt immer eröffnet und dann können die nicht mehr stattfinden. Haha, und dann entführt Hades sie, aber ne, dann sperrt er sie halt irgendwo ein und diese Spiele können halt nicht stattfinden, was aber dann zur Folge hat, dass halt in den Zeitspannen zwischen den Olympischen Spielen, die ja relativ lang sind, dann halt immer furchtbare Kriege ausbrechen, weil ja nur während dieser Spiele wird ja quasi der Frieden eingehalten und deswegen war das eigentlich ganz gut und sinnvoll, dass es halt ne, mehrere Zyklen gibt, damit halt die Zeitspanne zwischen diesen Zwangsfriedenszeiten halt irgendwie nicht so groß wird, aber da hat Zeus halt nicht drüber nachgedacht, weil er ein Idiot ist. Und ja, jetzt wird halt das Land halt jahrelang irgendwie mit Tod und Krieg überzogen, weil halt diese Spiele nicht mehr stattfinden können. Und dann irgendwann wollen sie dann halt, oder irgendwann rafft das dann sogar Zeus, dass die Idee wohl irgendwie scheiße war und sagt dann halt, okay, dann müssen wir das jetzt rückgängig machen, aber in dem Moment stellt sich halt raus, dass sie sich doch irgendwie verliebt haben in dieser etwas erzwungenen Lebensgemeinschaft.
Und vielleicht hat Hades auch gar nicht so viel dagegen, wenn mehr Leute in sein Reich kommen. in
genau.
kürzerer
Deswegen
Zeit.
ist es dann halt so, dass er so in einem Gewissenskonflikt ist, weil zum einen hätte er gerne mehr Tote und zum anderen würde er gerne die Frau behalten.
Aha.
Und die Frau ist zwar prinzipiell, also Persephone ist halt prinzipiell eher so, ich möchte aber nicht, dass so viele Leute sterben, aber auf der anderen Seite, ne, mag ich ihn ja schon auch. So, und dann müsste man sich überlegen, was dann am Ende das, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich meine, historisch betrachtet läuft es am Ende darauf hinaus, dass es dann tatsächlich nur noch die Olympischen Spiele gibt, aber vielleicht erreichen sie ja irgendwie mit Athena oder so, die ja für Krieg und auch gute Ideen zuständig ist, irgendeine Art von Settlement, das halt tatsächlich irgendwie erlaubt, das zu einem friedlichen Abschluss zu bringen. Das war jetzt etwas Gehirnsport, weil Sportdrama ist halt nicht so mein Ding. Aber gut, egal.
Ja.
Es ist auch eigentlich, es hat auch weniger was mit Sport zu tun. Es war jetzt eigentlich eher so ein bisschen History, aber naja, was soll's. Habe ich mich zumindest einigermaßen gut aus der Affäre gezogen.
Es kam auch Sport drin vor, von daher lassen wir das jetzt einfach mal gelten.
Wir lassen das jetzt gelten. Wer das gerne schreiben würde als ne Familiendrama mit American Football und halt ne Teams, die in andere Städte verkauft werden und dann plötzlich irgendwelche Spieler, die man entführen muss, damit sie nicht abgeworben werden, der kann das auch gerne machen. Das war meine erste Idee, aber das war so ein bisschen lame, also von daher. wie sagt man immer so schön? Needs work.
Ja.
Dann mach doch mal dein letztes Genre.
Mein letztes Genre. Historical. Ach, guck.
Ach, nee.
Und die hatten wir aussortiert. Das war Lolita. Und das nächste ist Odins Discovery of the Runes.
Okay.
Als Historical. Interessant. Also, Odins Entdeckung der Runen ist eine ziemlich coole Geschichte. Ist eine meiner Lieblingsgeschichten.
aus. Da sehr blutig wird. Gib's zu.
Ich weiß nicht, nee, die ist so introspektiv auch wieder. Weil es geht halt darum, also die Welt der nordischen Mythologie ist so von der Weltesche Yggdrasil bestimmt. Und da ist halt ganz oben ist Asgard, dann hast du die normale Welt in der Mitte und unten Midgard, genau, danke. Und dann die Unterwelt. Wie heißt die?
Hel.
Genau, danke. Ja, ich und Details. Und es gibt halt die Nornen, die so das Schicksal so ein bisschen bestimmen und das machen sie, indem sie Runen in den Stamm von der Weltesche, von Yggdrasil, reinschnitzen. Und es sind halt magische Runen und Odin ist halt so jemand, der will unbedingt alles wissen und der möchte halt schon auch gerne Macht haben. Und es ist aber notwendig, damit er diese Runen erkennen und lernen kann, muss er halt so ein bisschen auf so eine schamanische Reise gehen. Und das war ist schon mal öfter so, dass man sich da körperlichen Strapazen aussetzt.
Mhm.
Und Odins Strapaze der Wahl war halt, sich zu erhängen und dann mit einer Lanze zu durchbohren. Und dann 5 Tage lang ohne jedwede Hilfe, also ne, die anderen Götter haben schon angeboten, ihm so ein bisschen zu helfen, aber er so, nee, passt schon. Ohne jedwede Hilfe und Unterstützung, Nahrung, Wasser, warum Götter auch immer essen müssen, aber hat er jedenfalls da gehangen und in den See gestarrt, wo irgendwie, was mit dem See war, weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls in dieser See und da waren die Runen drin und er hat dann gestarrt und gestarrt und gestarrt 5 Tage lang und irgendwann hatte er dann genügend Opfer gebracht und sich genügend gequält, um eben diese Runen zu erlernen und zu beherrschen und konnte halt dann hochgelevelt und konnte dann diese Magie verwenden, um damit in seinen Quests sich Vorteile zu erschaffen. Also ich sehe irgendwie immer so ein bisschen als Rollenspiel. Aber jedenfalls hat Odin so die Runen erlernt. Wie macht man das denn historical? Ich meine, im Grunde ist das ja schon historical. Ich meine, das ist eine fiktive Historie.
Ja, also wenn du es jetzt ein bisschen von dem Magical Realism weghaben wolltest und halt so strictly historical, würde man jetzt natürlich anfangen, wahrscheinlich gerade bei solchen Mythologie-Retellings halt in die Richtung zu gehen, darüber nachzudenken, aus welchen real existierenden Geschichten über mächtige Könige und Weise und Propheten und sowas könnte sich denn so eine Legende entwickelt haben? Also was könnte denn tatsächlich historisch passiert sein, einem wie auch immer gearteten mächtigen König, dass man sich das nachher so mit dieser Art von Magical Realism erklären musste?
Das ist dann ja sehr apokryphisch. Das heißt, das sind vielleicht auch verschiedene Einzelgeschichten, die vermischt wurden, unterschiedliche Geschichten, die ursprünglich vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und dann auch kleinere Ereignisse, die umgedeutet wurden, die dann denen der Magical Realism hinzugefügt wurde. Vielleicht war Odin ein frühzeitlicher Wissenschaftler, der was erforschen wollte, das so mit...
Es geht ja um Schrift, ne? Also es geht ja darum, wie halt irgendwie die alten Germanen und Nordmänner und sowas halt ihre Schrift bekommen haben. Mhm. Vielleicht war Odin halt auch ein mächtiger König, / Schamane oder so, oder beides. Mhm. Und hat halt quasi irgendwie diese Schriftzeichen in alten Höhlen gefunden, halt so ein bisschen so steinzeitliche Überreste oder so. Und dann irgendwelche ganz furchtbaren Strapazen auf sich nehmen müssen, um zu entschlüsseln, was das heißt. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen bei dem Self-Mutilation-Aspekt bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Es sei denn, natürlich zu den schamanischen Praktiken in diesem Stamm gehörte halt auch irgendwie Magic Mushrooms und seltsame Selbstverstümmelungsrituale. Kann natürlich sein. Wäre so ein bisschen Dark History, aber das macht ja nichts.
Ja, wobei da schon wieder dann so ein bisschen Magical Realism reinkommt. Aber ich meine, es muss ja so ein Retelling muss ja nicht irgendwie Romanformat haben, wie jetzt die oder Novellenformat, wie jetzt unsere ersten 3-4 Ideen.
Ja, ja.
Sondern das kann ja auch eine recht kürzere, eher kürzere Geschichte sein, wo es halt darum geht, ne, weil Odins, also die Runen, die Odin gefunden haben, die hatten auch viel mit Schutzzaubern zu tun. Mhm. Und damit seine Freunde auf dem Schlachtfeld zu beschützen, Wunden zu heilen und sowas. Und wenn Odin ein früher Forscher ist, der Medizin versucht hat zu verstehen und die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu verstehen und Kräuter zu erforschen und der aber halt eine Hypothese hatte, so ein bisschen wie, wie hieß er? Ich komme nicht mehr drauf, aber jedenfalls der Typ, der meinte so, vielleicht ist es ganz cool, wenn wir, nachdem wir Leichen seziert haben, vielleicht nicht unbedingt ohne uns die Hände zu waschen in den gynäkologischen Flügel des Krankenhauses geben und Kinder, ne, der, wie auch immer er hieß, Details. Aber jedenfalls hat er halt so eine Hypothese, ich meine, vielleicht hatte er zu dieser Zeit noch keine Kollegen in dem Sinne, weil er schon so einsamer Schamane und so ist, aber hat vielleicht Hypothesen, die so ein bisschen gegen den gängigen Glauben laufen. Und obwohl er der Schamane ist und damit Hüter des Glaubens, hat vielleicht andere politische Entitäten in diesem Clan Pläne, die es nötig machen, dass seine Revolution des Glaubens oder seine Abänderung nicht stattfindet. Und deshalb wird er.
Weil er bei seinen Zeitgenossen auch so wenig Verständnis und sowas stößt für seine Forschungen und so, erfindet er quasi eine vereinfachte Sprache, um das aufzuschreiben für spätere Generationen. Und das ist die Entdeckung der Sprache. Vielleicht.
Ja, das ist da auch dann
so eine Reihe von Kurzgeschichten draus machen. Es muss ja nicht immer so ein.
Ich hatte jetzt
zusammenhängende Geschichte sein.
Ja, ne, ich hatte jetzt gedacht, dass die Runen halt so stellvertretend sind, also dass die Runen ja halt zu Heilzaubern führen und dass das halt stellvertretend für die Heilungsmacht steht, die er halt mit seiner Forschung rausgefunden hat, you know?
Ja, kann auch sein.
Und aber es kann ja auch ein doppelter Aspekt sein, dass er halt auch eine geheime Schrift hat, in der er das Zeug festhält, damit es nicht entdeckt wird. Und er ist aber halt, ne, dann politisch nicht mehr so erwünscht. Und dann versucht man eben, ihm was anzuhängen und ihn der Hexerei zu überführen. Also das ist bei Schamanen natürlich, ne? Aber dass er mit den Bösen unter einer Decke steckt und wird dann halt am Schluss, das ist dann halt ein tragisches Ende. Erstmal wird er erstmal irgendwie gefoltert und soll hingerichtet werden. Und aber vielleicht rettet ihn dann sein Azubi oder sowas, damit er doch noch wegkommt und dann mit seiner Entdeckung zu einem anderen Stamm gehen kann, der dann davon profitiert oder so.
Ja, kann man machen.
Ja, zum Beispiel.
Ist halt so ein bisschen so ein Historical-Ding, wie halt so diese ganzen Artus-Sagen Gedönse immer auf irgendwelche römischen Herrscher schieben zu wollen. Da kommen meistens Filme bei raus, die es nicht gibt, aber was soll's.
Ja.
Finde ich jedenfalls nicht schlecht. Dann ziehe ich jetzt mal mein letztes.
Oder Shakespeare-Verfilmung, wo es irgendwie darum geht, dass Shakespeare der Sohn von Bladibla war und da hat es sich doch.
Ja. Oder, ne, also ich meine, die viktorianischen Literaturwissenschaftler hatten ja so lustige Ideen wie: ach nee, Romeo und Julia hat so ein trauriges Ende. Das war bestimmt immer schon so gedacht, dass das ein Happy End haben sollte, also schreiben wir das jetzt mal um.
Ach so.
Ja, okay.
Romeo hat daneben gestochen mit dem Dolch, oder was?
Ja, keine Ahnung. Mein letztes Genre ist Superheroes. Oh, das. Okay, gut. Da leben wir jetzt mit. Moment. Was habe ich denn hier? Und meine Geschichte dazu ist Der Mord an Osiris, okay. Naja gut, Götter und Superhelden ist ja jetzt nun so, ist ja jetzt, der Stretch ist zum Glück nicht ganz so groß wie bei Sport und Antike. Was könnte man für eine Superhelden-Story machen? Oh, ich möchte gerne eine Geschichte machen, in der Isis eine Superheldin ist. Auf jeden Fall. Weil Isis ist halt großartig und wir lassen jetzt einfach mal den Aspekt, dass die auch ein Kind zusammen hatten, einfach mal weg, weil das finde ich so ein bisschen, ich meine so, ja, Götter da, aber
waren so trotzdem Geschwister für die.
Ja, wir sagen jetzt einfach mal, die sind halt Geschwister und wir machen so ein bisschen Superman. Origin Story, aber anstatt dass halt irgendwie nur ein Kind auf die Erde geschickt wird von so einem sterbenden Planeten, sind es halt Zwillinge. Mhm. Also Isis und Osiris sind halt Zwillinge und eigentlich Aliens und haben deswegen halt auf der Erde irgendwie Superkräfte, aber anstatt dass sie halt irgendwie super stark sind oder irgendwie super Laseraugen haben oder was auch immer irgendwie Superman für langweilige Kräfte hatte, können sie halt den Fluss von Zeit und Lebensenergie manipulieren. Also Isis kann den Fluss der Zeit manipulieren und Osiris kann halt so den Fluss von Lebensenergie manipulieren und kann halt irgendwie anderen Lebewesen halt irgendwie die Energie aussaugen, aber eben auch schenken. Also, ne, so. Und das findet aber irgendwie unser Super-Villain, der mir jetzt noch nicht einfällt. Ich meine, in der Geschichte ist das Seth. Vielleicht machen wir da irgendwie Sethis draus und den Sethis Corp. Das ist dann halt so eine Corporation, die das halt irgendwie, die diese Kräfte halt irgendwie für sich nutzen will. Weil sie sich halt denken, damit können wir irgendwie Super Soldiers erschaffen, weil Super Soldiers funktionieren in Superheldengeschichten immer. Mhm. Ne, so nach dem Motto, wir wollen halt, also ne, Isis und Osiris wären dann halt so ein bisschen die Mutanten, so ein bisschen X-Men kommt dann da so rein und Osiris wird halt gefangen genommen, weil sie jetzt halt seine Kräfte nutzen wollen, um halt die Lebensenergie von mehreren Personen in einer Person zu bündeln, damit die halt so super stark und super ausdauernd und ne, so halt, damit sie ihren Super Soldier machen können. Und dann läuft das aber irgendwie alles aus dem Ruder und was sie halt eigentlich erschaffen, sind halt so steroid-gechallengte Hulk Typen, die halt irgendwie nur alles kaputt machen und irgendwie diese Research Facility dann halt auch irgendwie zerschlagen und in diesem ganzen Chaos wird halt Osiris getötet. So, weil halt irgendwer diese Maschine, an der er halt hängt, die ihm halt irgendwie seine Kraft, also seine Power entziehen soll und die halt nutzen soll, explodiert halt und aus Versehen wird ihm halt seine komplette Lebensenergie entzogen, bla.
Und er wird in Stücke gesprengt und über die Gegend verteilt.
Genau, und explodiert alles und sein Körper wird halt zerrissen und halt über die Landschaft verteilt. Im Raum verteilt. So, und seine Schwester kommt halt zu spät, um das zu verhindern. Ne, aber irgendwie Tote wieder zum Leben zu erwecken, ist halt nicht ihre Superpower, sondern seine. Weswegen sie halt erstmal so ein bisschen da steht und halt ganz furchtbar traurig ist, bis ihr dann irgendwann die zündende Idee kommt und sie halt diese ganzen Leichenteile zusammensammelt und halt so ein sehr begrenztes Zeitfeld irgendwie erschafft und nur für ihn quasi die Zeit zurückdreht, damit er halt sich wieder zusammensetzt und halt wieder lebendig wird, ohne dass die ganzen anderen bösen Leute halt irgendwie wieder lebendig werden und in der Zeit zurück. Das ist meine Superheldengeschichte.
Ja, doch.
Ist so ein bisschen contrived, das Ende, aber welche Superheldengeschichte wäre am Ende nicht so ein bisschen contrived? Also von daher fühle ich mich völlig gerechtfertigt, dass meine Superheldengeschichte so endet.
Hat auf jeden Fall Charme.
Ne, und Isis und Osiris sind auf jeden Fall interessantere Charaktere als Superman. Darauf möchte ich mal hinweisen.
Das ist schwierig, interessanter zu sein als Superman.
Das war jetzt 2019 Edition von Wie man aus dem Blauen heraus Geschichten erfindet. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Also wie gesagt, wer halt daran interessiert ist, diese Masterclass von Neil Gaiman sich mal anzugucken, ne, haben wir in unserer Schreibressourcen-Folge schon drüber gesprochen, recherchiert vorher, ob das, was da in diesen Classes halt irgendwie unterrichtet wird, sich so anhört, als könnte euch das was bringen. Seid euch bewusst darüber, was Neil Gaiman schreibt und wie Neil Gaiman schreibt, damit ihr halt sicher sein könnt, dass das für euch irgendwie nützlich ist, weil es ist halt zu teuer, als dass man das einfach mal so aus Shits und Giggles halt irgendwie machen sollte. Aber ja, selbst wenn ihr das nicht machen wollt, so kann man halt so kann man halt auch ab und zu Geschichten entwickeln. Einfach mal so ein paar nette Mythen oder Märchen oder sonst irgendwas aufschreiben, die einem so einfallen und dann halt einfach ein bisschen Genre jonglieren. Also meine Lieblingsgeschichte, die jetzt bei meinen dabei waren, war tatsächlich die Sci-Fi-Idee. Was ich überraschend finde, weil Sci-Fi war jetzt noch nie so ein Genre, das ich dringend schreiben wollte. Aber die Idee fände ich gut.
Ja, so die ersten beiden Ideen. Und vor allem die mit Herkules und Omphale, das wäre so genau. Aber auch die erste mit der Schneemaid, das ist so genau mein Ding.
Ja, doch.
Das hätte was.
Dann stell uns doch jetzt das erste Buch vor, von dem du denkst, dass es das dringend geben müsste. Also das ist jetzt der Teil dieser Folge, den wir wirklich minutiös vorbereitet haben, weil wir haben jeder drei Geschichtenideen entwickelt, wir haben zu jedem einen Titel, wir haben zu jedem einen Pitch, wir haben zu jedem einen Klappentext und wir können euch sogar irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie das Cover aussehen sollte. Es war also so, dass wir uns wirklich Arbeit gemacht haben für diese Folge.
Also ja, Pitch ist ein bisschen, mit Pitch hatte ich so ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt einfach mal so die Miet der Geschichte so
ja,
zusammengefasst.
Auch, also, Pitches sind nicht so meine starke Seite. Wie möchtest du das spielen? Möchtest du mir erst deinen Titel vorlesen und dann assoziiere ich mal frei, worum es gehen könnte? Oder stellst du uns die Geschichte einfach vor?
Also ich fände es schon ganz witzig, wenn wir so ganz kurz überlegen halt das Spiel von eben nochmal, nur mit einem Titel oder einem Genre oder irgendwie einem Prompt halt. Und ja, dann würde ich meinen Klappentext vorlesen und meinen Pitch und das Cover erzählen und das jetzt nicht so ausführlich und intensiv wie in unserem ersten Spiel, weil das war jetzt schon auch so ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber ich fände es schon ganz, ganz lustig, da so deine Ideen zuzuhören und irgendwie zu gucken, was mir zu deinen Titeln oder deinen Prompts einfällt. Ich finde das immer sehr spaßig.
Ja, okay. Dann sag mir doch mal deinen ersten Titel, beziehungsweise vielleicht den, also wenn der Titel sehr vage ist, dann vielleicht den Pitch oder umgekehrt. Keine Ahnung, meine Pitches sind zu speziell. Da muss ich dir dann erstmal nur den Titel verraten.
Nee, also von diesem Buch würde ich dir den Titel sagen. Und das ist, also der erste, der mir einfiel, war auf Englisch.
How to dress, mein erster Titel ist auch Englisch.
How to dress well for the zombie apocalypse. Also gut gekleidet durch die Zombie-Apokalypse.
Also meine erste Assoziation dazu wäre jetzt irgendwie so ein bisschen Zombie-Apokalypse meets Steampunk.
Aha.
Das liegt so ein bisschen daran, dass ich also zum einen ein großer Fan von Pride and Prejudice and Zombies bin und zum anderen halt ein großer Fan von Finishing School, wo es halt auch irgendwie so um Steampunk und Etikette und ne, halt so eine Schule für höhere Töchter, aber mit Steampunk und Assassinentraining quasi irgendwie geht.
Aha.
Und ja, also mir würde jetzt halt so eine also meine erste Assoziation wäre jetzt halt so ein Gentleman Club, wo es halt vor allem, wo es halt auch darum geht, halt die feine Lebensart zu kultivieren, ne, halt so Fashion und Wein und Zigarren und so, aber wo man sich halt auch irgendwie sonntags zur Hunting Expedition trifft, um halt irgendwie mal wieder die Grafschaft von Zombies zu reinigen.
Hm. Ja, das hat auch was. Das hat auch Charme. Ja, denn der Hintergrund dieser Idee ist, dass ich mit meinem Hasen spazieren war und dabei völlig, völlig schlechtes Schuhwerk anhatte, also sehr lose Sandalen und mir so dachte, so wenn jetzt die Zombie-Apokalypse ausbricht, während ich diese Sandalen anhabe, bin ich erledigt. Und dachte mir dann, was zieht man denn eigentlich so an in der Zombie-Apokalypse? Und dann daraus wurde dann der Rest. Ah, und ja. Genau, und der Klappentext ist, es ist ein gern gemachter Witz in ihrer Familie, dass Runway-Model Carrie niemals die Zombie-Apokalypse überleben könnte, weil sie einfach zu dürre ist. Aber als ihre Kollegin Ryan mitten in der Fashion-Show beginnt, Blut zu kotzen und dann über das Publikum herfällt, stellt sich heraus, dass der Kampfgeist, mit dem sich Carrie zum Gesicht des High-Fashion-Labels Drama for Queens hochgearbeitet hat, auch in einer Welt voller Untoter hilfreich ist. Und schon als Carrie mit ihren blutigen Absätzen in der Hand ins Backstage rennt, ist ihre Mission klar. Nicht nur wird sie überleben, sie wird es gut gekleidet tun.
Yay.
Und
das ist High-Fashion-Drama mit Zombies. Das finde ich gut.
Genau. Und der Pitch, also in Anführungszeichen, ne? Niemand soll jetzt denken, dass was wir hier tun, ist ein Beispiel für einen guten Pitch.
Oh nein.
Aber der Gist der Story ist, dass Carrie und ein paar andere mehr oder weniger modebewusste Überlebende bringen ein Fashion-Magazin für die Apokalypse heraus, mit all dem logistischen Kram, der dazugehört, in der Zombie-Apokalypse. Und Carrie fängt an, Mode zu designen in der Zombie-Apokalypse, halt, ne, mit allem, was dazugehört. Und kommt dann mit dem Mädchen, das nur T-Shirt und Jeans trägt und so mit Mode überhaupt nichts anfangen kann, kommt sie so ein bisschen näher und da tauschen sie sich dann so ein bisschen aus und sie entdecken so die Stärken der jeweils anderen und lernen einander zu schätzen und das wird dann so eine Friendship-Story und so. Ja.
Ja, nice.
Das, ja.
Ja, finde ich gut. Also wer das schreiben will, ich würde das lesen wollen.
Ne? Ging mir genauso. Und das war so die Idee, die dieses Spiel so ins Leben gebracht hat. Weil ich mir so dachte, so, davon würde ich mir mehr ausdenken. Und da hat die Ela bestimmt auch Bock drauf. Und so kam dann das Spiel zustande. Genau. Ja,
ja, also mein erster Titel ist auch Englisch, aber ich, ja. Mein erster Titel ist Love in Times of Business. Beziehungsweise, du hast uns noch nicht erzählt, wie dein
Runway-Zombie-Cover
aussehe. Weil das nämlich für mein Buch wäre das sehr wichtig.
Also, mein Cover wäre wohl so Carrie mit ihren High Heels in den Händen, so ein zerrissenes, blutiges Kleid auf dem Laufsteg und sie in so einer Pose. Und vor ihr so irgendwie so schnieke gekleidete Zombies so mit eingeschlagenem Schädel und da halt drüber diese, genau.
Ja.
Das wäre so das Cover, genau.
Ja, also wie gesagt, ne, mein Titel ist Love in Times of Business. Ich lasse dich dazu jetzt erstmal frei assoziieren, weil alles andere wäre jetzt schon irgendwie so, würde das jetzt schon so ein bisschen verraten.
Love in times of business. Hast du ein Genre?
Romance.
Romance.
Magical Realism Romance.
Magical Realism Romance. Business. Ist interessant, weil mir dazu irgendwie überhaupt gar nichts einfällt, spontan. Außer halt so eine Art so Romeo und Julia-Plot nochmal, dass du irgendwie so diese Business-Giganten hast, die sich irgendwie um die Monopolstellung zanken und dann die eigentlich Erben und Erbe und Erbin dieses Unternehmens, der Führung, die sich aber irgendwie dann verlieben und sich dann zu einem Großkonglomerat zusammenschließen und es sind aber halt Elfen und deswegen Magical Realism. Ja, das wäre so das Erste, was mir einfällt. Aber die erste Idee ist ja nicht unbedingt immer
Ja, die,
sonst gut.
ja.
Ja.
Also meine Idee ist, also das ist tatsächlich so ein Ding, das habe ich nur für Shits und Giggles quasi aufgenommen, weil es
Aha.
halt auf einem Video von Lindsay Ellis basiert, wo sie halt irgendwie die Idee spannen, dass es eine
Der
Geschichte geben müsste
Corporate
über
Centaur.
einen Business-Zentauren, der halt eine schicke junge Assistentin bekommt und daraus entwickelt sich eine Romance. Ich fand das langweilig, ich habe das umgedreht. Also bei mir ist der Elevator-Pitch tatsächlich junge, erfolgreiche Businessfrau trifft auf intellektuellen Zentauren und Probleme entzuen.
Ja, weißt du, das Traurige ist, dass ich dieses Video auch gesehen habe und du hattest mir auch so ein bisschen davon erzählt, aber ich hatte es schon wieder vollkommen vergessen.
Ja, also ich müsste so eine Magical Realism Worldbuilding Backstory haben. Das ist halt, ne, es gibt halt so Elfen und Fairies und Zentauren, aber die sind halt relativ selten und deswegen in der Gesellschaft auch so ein bisschen marginalisiert, weswegen halt die große Big Business Corporation Welt halt auch nicht auf sie ausgerichtet ist. Und ne, auf dem Cover wäre dann halt auch irgendwie so ein Centaur mit Laptop und Anzug und so zu sehen. Ne, mit so einer Frau, die ihm halt irgendwie Sachen diktiert oder so. So ein bisschen Romance-Cover, die sind ja immer so ein bisschen cheesy. Der Klappentext wäre dann sowas wie: Zunächst war es nur eine logistische Herausforderung. Als Anita ihrem neuen Assistenten vorgestellt wird, muss sie sich zunächst daran gewöhnen, dass ihr Arbeitsalltag sich an seine besonderen Bedürfnisse anpassen muss. Doch bald entwickelt sie gänzlich andere Fantasien, die ihren Erfindungsreichtum und seinen auf die Probe stellen. Weil ich mir dachte, was machst du,
Ja,
wenn ne, mit einem
Pferd im
Zentauren zusammen
Aufzug.
sein willst. Ich habe dann so ein bisschen in Richtung, ne, so in Richtung griechische Mythologie halt wieder gedacht. So die Frau, die sich halt von Daedalus so eine künstliche Kuh bauen lässt, damit sie mit dem Stier poppen kann. Also eine künstliche Kuh braucht man jetzt natürlich nicht, aber wenn man halt tatsächlich, also ne, wenn man das halt weiterspinnen würde, wenn du mit einem Zentauren Sex haben würdest, du müsstest dir halt schon besonderes Equipment zulegen und das
Ja.
eventuell und aber ne, gleichzeitig könnte man halt so ein bisschen das Gleichnis machen, so ein bisschen wie Bright, aber besser, dass halt die magical creatures halt in der Welt halt irgendwie auch marginalisiert sind und auf ihre Bedürfnisse halt keine Rücksicht genommen wird, weil so ein Centaur hat halt im Alltag in so einem Hochhaus Office Block halt schon auch so seine Probleme, ne? Das
Ja.
fängt halt bei Dienstfahrten im Auto an und hört halt bei Meetings am Tisch halt irgendwie auf. Und wo geht der eigentlich aufs Klo? Braucht man eine eigene Toilette für ihn? Und
Vor allem, was sagt sein Vermieter zu den Schäden an den Fliesen im Flur von seinen Hufeisen und die
ja,
Nachbarn
ne?
unten
Also
drunter, wenn er immer durch die Gegend läuft und alles wackelt?
ne, also wie gesagt, ich fand das halt, ja, ist halt so für Shits und Giggles. Ich glaube nicht, dass das irgendwie erfolgreich wäre, weil Sex mit Pferden ist vielleicht auch
Es muss
nicht so das
ja nicht unbedingt.
Romance.
Vielleicht sind die asexuell. Vielleicht sind die. Das heißt, ist das einfach nur romantisch und ohne.
Ja, das
Muss
könnte
ja
natürlich
nicht
auch sein,
immer.
aber dann hätte man halt so dieses ganze, diesen erotischen Unterton, den ich jetzt halt irgendwie doch ganz spannend fand, wie man sich nämlich in der Beziehung dann darüber unterhält, wie man das überhaupt hinbekommt, eine körperliche Beziehung zu führen, wenn man so
Ja, gut.
unterschiedlich ist.
Das stimmt.
Ne, also
Ja.
so.
Ja, naja, aber ich meine, es gibt ja für alles Leute, die
aufstehen. Also das, die anderen beiden Dinge, die ich habe, die sind ein bisschen ernsthafter. Das war jetzt eher so für den Joke, weil ich halt den Business-Zentauren halt irgendwie lustig fand.
Ja, doch, der hat auf jeden Fall Charme. Ja, dann machen wir das nächste. Gebe ich dir den Titel, und der Titel ist: Das D steht für Danger.
Das klingt jetzt für mich ein bisschen so nach Spy-Thriller. Sei mir nicht böse, wenn es überhaupt nicht stimmt, aber das hat also ein bisschen was von Bond, James Bond. Für mich in meiner Assoziation wäre das halt so der, ne, wäre das halt so der Daniel Danger, ist halt, der heißt halt normalerweise so, ist halt irgendwie so der Meister, Assassine, Spion, was auch immer. Und ja, hat halt irgendwie vielleicht ein bisschen weniger misogyne, sexistische Abenteuer in diversen fremden Ländern und so, wäre jetzt meine erste Assoziation.
Du wirst dich so beömmeln, wenn ich dir den Klappentext vorlese.
Ja, lass knacken.
Als Weise ist die drängendste Frage, die Bilbo Danger Baggins umtreibt, die, was um alles in der Welt sich seine Eltern dabei gedacht haben und die Kiste voller Bücher von und über Tolkien, die sein einziges Erbe ist, verstaubt auf dem Dachboden. Er stellt sich als Bill vor, arbeitet als Buchhalter bei einem Juwelengroßhändler und hält sich von allem fern, das ihn mit der überdrehten, albernen Zukunft in Kontakt bringen könnte, die sein Name nahelegt. Doch an einem verregneten Montag, kurz vor Ende der Mittagspause, öffnet sich direkt neben dem Wasserspender ein Portal, aus dem eine bis an die Zähne bewaffnete Horde großer, übelriechender Kreaturen stürzt. Dave aus dem Personalbüro verliert den Kopf, im Wortsinne, und als die elfenhaft hübsche Praktikantin Gemma ihn am Arm packt und etwas von Urukai ruft, weiß Bill, dass er vor allem seinem zweiten Vornamen doch noch gerecht werden müssen, wenn seine Welt nicht vollends im Chaos versinken soll.
Ja, geil.
Ja, das war irgendwie so, kam mir so der Gedanke so, was ist eigentlich? Weil es gibt ja so Leute, die ihre Kinder irgendwie Eowyn nennen, Aragorn und so. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn das da so ein paar Freaks gibt, die ihr Kind Bilbo Danger Baggins nennen? Ja, und es ist, Pitch ist eine Fantasy-Komödie mit Romance-Subplot, in der Bill lernt, das Abenteuer zu umarmen und die Liebe auch dann anzunehmen, wenn sie aus einer Extremsituation entstanden ist und wahrscheinlich nicht lange halten wird. Und ich finde halt, ne, für Tolkien-Fans so einen besonders hübschen Touch, dass halt Bilbo versucht, sich von seinem Namensgeber irgendwie fernzuhalten. Ja, ja. Und Bilbo ist ja eigentlich so der nicht auf Abenteuer gehen wollte und sich fernhalten wollte. Und das ist so ein bisschen so ein... Okay. Oh, ja, weiß ich nicht. Das Cover ist, hab ich da so ein bisschen Probleme mit, aber vielleicht sieht man auf dem Cover so diese Szene am Wasserspender, wo irgendwie, du hast so Bilbo mit seinem Aktenkoffer in der Hand, der irgendwie so von so einem Ork beiseite geschoben wird und die Horde, die so reinstürzt und darüber so den Titel irgendwie und weiß ich nicht. Es fiel mir ein bisschen schwerer, mir da eins auszudenken. Aber ich finde die Idee
Die Geschichte ist auf jeden Fall großartig, ja.
Danke.
Ja, bei meinem zweiten Titel bin ich jetzt mal sehr gespannt. Aha. Das war das, wofür ich tatsächlich recherchieren musste. Und der Titel, für den ich mich entschieden habe, ist Anästhesie à la Reine.
Anästhesie nach Art der Königin? Mhm. Anästhesie nach Art der Königin. Da sehe ich eine Gender-Bending-Retelling eines Mythos von irgendeiner Gottheit, die was mit Schlaf zu tun hat. So irgendwie die weibliche Variante von Morpheus. Die so... Was macht die? Die anfängt, sich in die Geschicke der Menschheit einzumischen, indem sie Leute in sehr kritischen Momenten einschlafen lässt. Weil, ja. Weißt du, wenn du irgendwie so einen Politiker, den du nicht magst, wenn er gerade mit der Limousine durch die Gegend chauffiert wird, wenn du dann den Chauffeur so bei 180 Sachen kurz vor der Kurve einschlafen lässt, ja, oder irgendjemand, irgend so ein Diktator, der weiß, was ich was, gerade operiert werden muss, da schläft halt irgendwie dann die gesamte OP-Crew ein.
Ja, hat überhaupt nichts damit zu tun, worum es geht, aber gefällt mir auch.
Ja, es ist, ja.
Ich gebe dir mal den Elevator-Pitch und sag dir mal, woher die Idee kommt. Also mein Elevator-Pitch ist, ein junger Arzt kämpft für den Einsatz von Chloroform in der Geburtshilfe im viktorianischen England. Weil die Anästhesie à la Reine ist tatsächlich ein historischer Ausdruck, den es halt im viktorianischen England gab. Da hat man halt Französisch gesprochen, das ist halt ja. So. Und kam halt tatsächlich aus der Jubiläumsfolge letztes Jahr. Kannst du dich daran erinnern, dass ich irgendwann aus diesem Ideenspielchen, diesem Medicus-Retelling,
Dickens-mäßig, Geschichte, genau. Ja.
So der kleine Junge, der halt irgendwie Schornsteinfeger ist oder so eine ganz schreckliche viktorianische Kindheit hat und daraus machen wir dann ein Medicus-Retelling, weil er dann halt irgendwie durch die Welt reist als Assistent eines berühmten Arztes und so. Und es gab halt diese Kontroverse in England, von daher kann man das halt durchaus benutzen. Aha. Es gab halt diesen historischen Mediziner, der heißt Jon Snow. Der heißt wirklich so. Ich kann nichts dafür, dass George R. Martin sich dachte, ein Gynäkologe aus dem viktorianischen England ist ein geiler Namensgeber für meine Figur.
Ja, vielleicht hat er sich den Namen ja nicht daher geholt.
Ja, aber das ist jedenfalls mein Klappentext.
Oder vielleicht waren seine Eltern Fans der Geschichte.
So, England 1853. Aha. Der junge Mediziner Jon Snow setzt sich dafür ein, die Betäubung mit Chloroform für Operationen und Geburten einzuführen, um seinen Patienten Schmerzen zu ersparen. Doch das Leiden Evas gilt als biblische Strafe und die ehrwürdigen Kirchenväter sträuben sich gegen diese Neuerung. Glücklicherweise ist Königin Victoria Mutter einer wachsenden Familie und Schmerzen nicht sonderlich zugetan. Die Anästhesie à la Reine könnte also den Durchbruch bedeuten und die Geburtshilfe für immer revolutionieren. Ja, das basiert auf einer wahren Geschichte.
Ja,
bei Königin Victoria hat man das tatsächlich gemacht, weil Königin Victoria mochte Sex, aber hasste Babys und vor allem
ja,
was damals leider nicht so richtig gut zusammenpasste, weil wenn man das eine machen wollte, blieb das andere nicht aus. Zumindest wenn man gute christliche Werte vertreten will und keine Kondome benutzen und so.
Naja, ich weiß nicht, zu der Zeit war die Technologie, was Kondome angeht, ja jetzt auch noch nicht so weit fortgeschritten.
Naja, also die Franzosen hatten unter Ludwig XIV. Schon Kondome, die funktioniert haben. Von daher hätte man die im viktorianischen England durchaus auch haben können, wenn man die hätte haben wollen.
Ja, aber
es galt halt als unfein. Aber ich fand das halt, ne, so, weil halt, es ist halt ein Medicus-Retelling. Das heißt, du hast halt im Medicus ja so diese zentrale Kontroverse, dass halt, ne, aus Glaubensgründen darfst du keine Leute aufschneiden, also keine Anatomie-Studien durchführen. Das hätte halt eine wunderschöne Parallele, weil hier ist halt so die Kirchenväter sind halt, und das ist halt historisch auch so gewesen, die waren halt dagegen, dass man Frauenschmerzen erspart, weil das ist halt Evas Strafe und jada und bla.
Wenn Männer Babys kriegen müssten, hätte das so anders ausgesehen.
Ja, und halt gerade wenn man halt so ein bisschen was Historisches machen will, ist halt so Medizingeschichte auf jeden Fall ein faszinierendes Fachgebiet und vor allen Dingen halt so die Frauenmedizin-Geschichte, weil es ja jahrhundertelang eben so war, dass halt nur Männer Mediziner sein durften und halt überhaupt keine Ahnung hatten, wie Frauenkörper funktionieren und halt durchaus schreckliche Dinge getan haben, einfach nur, weil sie keine Ahnung hatten, aber nicht zugeben konnten, dass sie keine Ahnung hatten, weil dann ihr kleines, fragiles Ego irgendwie geplatzt wäre oder so.
Ja.
Und ja, also das wäre mein Medicus-Retelling mit viktorianischer Geburtshilfe. Ich hatte dann auch so eine Cover-Idee, ne, dass du halt so eine Queen Victoria-Figur halt auf so einem Gynäkologenstuhl, aber halt so weggedreht, dass man halt nur so diese Krinoline sieht und halt nicht unbedingt Private Parts, das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, und dann halt so ein viktorianischer Arzt, ne, auch so mit Frack und Zylinder, so haben die ja damals tatsächlich auch im OP-Saal gestanden.
Aha.
Der dann halt so ein Fläschchen hochhält. Ne, so fand ich halt ganz lustig, so als Cover-Idee.
Das hat was. Sehr schön.
Ja, ne?
Ja.
So was halt solche Geschichtenspielchen gut sind. Ne? Wie gesagt, das ist eine Geschichte weiterentwickelt aus dem Geschichtenfindungsspielchen, das wir in der letzten Jubiläumsfolge gespielt haben. Es hat also durchaus auch alles so seinen sittlichen Nährwert, auch wenn es halt vor allen Dingen Spaß macht.
Genau. Ja, und meine nächste Story, da gebe ich dir mal den Titel.
Mhm.
Das ist durch Mark und Bein und ich gebe dir auch das Genre, das ist nämlich Bone Punk, wie Steampunk, ach, nur mit Knochen und in der Steinzeit.
Also quasi geht es so um aus der Zeit gefallene Erfindungen, aber halt aus Knochen und Steinen und so, ja?
Genau.
Ja, finde ich nicht verkehrt. Also so erste Assoziation wäre jetzt halt irgendwelche Leute, die halt versuchen, so eine Art rudimentären Computer aus einem Mammut zu basteln. Also so ein Mammut umbringen und dann hast du ja diesen riesigen Rippenbrustkorb und so und überhaupt dieses riesige Skelett.
Mhm.
Und jetzt geht halt so ein Stamm von Höhlenmenschen, / Neandertalern, vielleicht eine Mischung aus beidem, geht jetzt halt hin und versucht halt so eine Art frühe, kennst du dieses Zahnrad-Ding, was sie irgendwann mal aus so einem phönizischen Schiff ausgegraben haben, was halt irgendwie so ganz genau, also was da so antike Zahnradtechnologie ist.
Aha.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Ding heißt. Das hat einen Namen, aber okay. Details. Das ist so ein antikes Zahnrad-Ding, was halt auf die Minute genau irgendwelche Planetenbewegungen und sowas halt vorhersagen kann.
Cool.
Ja. Und das ist halt so real existierender Steam, also zumindest halt Clockwork-Punk, das gibt's ja auch noch.
Ne?
Also jetzt halt nicht mit, es gibt ja nicht nur Steampunk, wo alles mit Dampftechnologie angetrieben wird, sondern es gibt auch Clockwork-Punk, wo halt alles mit Zahnradtechnologie angetrieben wird. Und das ist halt so der real existierende antike Clockwork-Punk quasi. Und sowas in der Art, aber halt aus Mammutknochen, damit sie halt irgendwie die nächste Sonnenfinsternis vorhersagen können, weil sie halt befürchten, dass irgendwie ganz schlimme Dinge passieren oder halt irgendwie ein verfeindeter Tribe sie halt irgendwie im Schutz der Dunkelheit halt irgendwie angreifen könnte oder so und sie wollen sich halt irgendwie vorbereiten.
Ja.
Oder so.
Ja.
Nee, nicht so?
Es ist anders als das, was ich mir ausgedacht habe, aber durchaus eine interessante Geschichte.
Wie das immer so ist, dann lass doch mal hören.
Also, mein Klappentext ist: Die Clans der Krieger vom scharfen Berg und der mit erhobenem Kopf gehenden sind seit Generationen verfeindet. Viele sind in ihren Schlachten gefallen, viele wurden verwundet. Doch bald, so ist sich das Oberhaupt der Krieger vom scharfen Berg sicher, wird sein Clan einen vernichtenden Sieg erringen. Denn dem irren Wissenschaftler Strangloff ist es gelungen, aus den Knochen eines T-Rex eine mächtige, unbesiegbare Kriegsmaschine zu entwickeln. Mitten in den Wirren...
Wo sind denn die T-Rex her?
Das ist ahistorischer Steampunk.
Ach, okay.
Ja. Mitten in den Wirren dieser Kriegsvorbereitungen stolpern der schüchterne Rom und die lebenslustige Jula beim Bärenpflücken im Wald übereinander. Und in ihrer Fixierung auf ihren Konflikt und die technische Revolution bemerkt keiner der Clans, dass ihre beiden jüngsten Mitglieder dabei sind, eine ganz eigene Beziehung zu entwickeln, die alles verändern könnte.
Auch ein bisschen Romeo und Julia.
Genau, und das habe ich nämlich recherchiert. Montague ist französisch und heißt es ist scharfer Berg, deshalb die Krieger vom scharfen Berg. Und Capulet kommt aus dem Italienischen und kommt halt von Capo, Kopf. Und da habe ich mal mit erhobenem Kopf gehende draus gemacht, weil Clan der Starrköpfe würden sich wohl keiner nennen.
Nee.
Und genau, und Strangloff, das ist halt Strangeloff, Dr. Strangeloff.
Ja,
I learned to stop worrying and love the bomb.
Ja, das war mir schon klar.
Ja, okay, vielleicht der Zuhörerschaft nicht. Ja, aber jedenfalls.
Es ist uns letztens aufgefallen, dass halt irgendwie noch kein Fantasy-System tatsächlich magische Massenvernichtungswaffen eingeführt hat. Zumindest nicht, dass mir bewusst wäre.
Aha, interessant.
So was. Das fiel mir jetzt bei Dr. Strangelove auf, weil ich dachte, das liefe dann halt so ein bisschen auf steinzeitliche Massenkriegsführung.
Ja, hinaus. Nee, es ist
ganz lustig.
Es ist eher so ein Panzer, halt aus so einem riesigen T-Rex-Schädel. Der halt mit den, ja, und der Pitch ist halt Bone Punk, Ausrufezeichen. In einer Welt, in der Tierknochen den Stahl ersetzen und steinzeitliche Menschen auf Dampfmotoren umsteigen, spielt sich das alte, allzu alte Drama
ab. Okay. Ja. Wie schön.
Ja, das, die Idee kam mir irgendwie auf Twitter, als irgendjemand was von Steampunk irgendwas, eine Variante von Steampunk meinte, und dann dachte ich mir so, wie wär's denn mit Bonepunk?
Yay. Finde ich auch nicht genau. Schlecht, ja. Doch.
Ja, aber das ist auch so, wo man alles Ideen finden kann, ne?
Ja.
So mal beim Spazierengehen oder irgendwie so Gehirnfürze. Und man muss sich dann halt hinsetzen und dann gucken, okay, was wären denn die Konsequenzen? Oder ja, was könnten Konsequenzen sein? Und dann wird da so langsam ein bisschen Geschichte drauf. Genau. Ja. Und man kann auch auf Dinge zurückgreifen, die es schon mal gab, wie Romeo und Julia.
Ja.
Oder auf die Geschichte, ja, wie
auf,
der Jon Snow.
Lustige Geschichten, Spielchen, die man mal irgendwann gespielt hat.
Und die reale Geschichte und Tolkien und so. Das ist, die ganze Welt ist voller Inspiration. So, was ist denn deine dritte? Ach so, Cover noch. Cover. Ja. Auf dem Cover ist natürlich der T-Rex-Schädel.
Ja, klar.
Und darüber sind man halt Romeo und, also Rom und Iula, die so Hände halten und einander tief in die Augen schauen. So ein eher typisches Romance-Cover.
Naja, macht ja nichts.
Genau,
also mein dritter Titel geht tatsächlich auf einen Traum zurück, den ich vor ein paar Tagen hatte. Das ist für mich auch immer eine ganz gute Inspirationsquelle, weil meine Träume sind manchmal ein bisschen weird. Und oft komme ich da auch gar nicht selber drin vor, sondern mein Gehirn beschließt halt irgendwie, mir irgendwelche spannenden Geschichten zu erzählen. Das ist
doch nett.
Ja, das ist manchmal etwas unzusammenhängend, wenn man dann aufwacht und sich im ersten Moment denkt, so, wow, das muss ich unbedingt aufschreiben, das ist voll geil. Und dann, wenn man 5 Minuten später so nochmal drüber nachdenkt, immer so, nee, das macht leider überhaupt keinen Sinn. Also ich dachte, das mal, also ne, es ist ja oft so, im Traum ergeben ja viele Sachen einfach Sinn.
Ja.
Oder hinterfragt man Sachen nicht, und wenn man dann wach ist, dann ist es so, nee, doch nicht. Manchmal kann man trotzdem so kleine Fitzel daraus verwenden und das halt irgendwie weiterspinnen. Aber hier war tatsächlich die Geschichte an sich, war tatsächlich sogar relativ logisch. Ich habe halt nur noch kein Ende. Und deswegen ist das Ende auch im Klappentext offen. Aber wann verrät der Klappentext schon mal das Ende? Das ist halt, war halt auch nicht nötig. Der Titel ist auf jeden Fall Himmelsjäger.
Was ist das Genre?
Das Genre wäre Historical Romance tatsächlich.
Historical Romance. Ich bin jetzt noch so ein bisschen so in Steampunk-Ecke. Aber denkt mir so Zeppelin. So ein Zeppelin. Und dann sowas wie Titanic. Nur auf dem Zeppelin.
Die gehen aber schneller unter.
Ja, vielleicht werden die ja nicht von einem rammen eine Wolke. Nein, die werden aufs Meer hinausgetrieben von einem sehr starken Wind und der Motor versagt. Das heißt, die sind dann irgendwann viel zu weit draußen, können nicht mehr steuern, weil der Motor kaputt ist. Und sie fliegen aber noch, weil der Zeppelin ist halt, ne, die hat die gleiche Dichte wie die umgebende Luft. Das heißt, sie fliegen noch, und dann kommt aber, weiß ich nicht, ist irgendwie struktureller Schaden und es entsteht ein Loch in diesem Zeppelin, oder es ist einfach so, dass ein bisschen Gas entweicht und sie sinken dann so ganz, ganz langsam und hoffen noch darauf, dass irgendwie ein Schiff sie sieht, aber es ist nichts weit und breit zu sehen, und da ist halt dieses junge Liebespaar auf diesem Zeppelin, das seinem Ende entgegensieht.
Ja, nee, also meine Geschichte ist ein bisschen, es ist ein bisschen düsterer.
Noch düsterer, okay.
Mein Pitch ist, eine junge Kabaretttänzerin folgt ihrem Verlobten als Mann verkleidet in den Ersten Weltkrieg und wird Kampfpilotin. Der Klappentext dazu, also der Klappentext ist halt quasi so zu zwei Dritteln, drei Vierteln der Traum, den ich hatte. Die goldenen Versprechungen der Jahrhundertwende locken Susanne nach Berlin, doch die Realitäten der Hauptstadt lassen ihre Träume von Ruhm und Reichtum schnell platzen. Statt im Ballett der Staatsoper kommt sie bei einer Kabarettshow unter und erlebt die dunklen Untertöne der schillernden Showwelt, Kriminalität, Prostitution und Gewalt. Nur bei ihrem Verlobten Heinrich findet sie Halt, bis der Kriegsausbruch auch diese Illusion zerstört. Doch Susanne ist bereit, alles zu riskieren, um ihre Liebe zu retten. Da-da-da.
Buh.
Das, ich habe halt kein Ende für diese Geschichte, weil mein Traum hört halt da auf, wo diese wo sie sich halt irgendwie als Mann verkleidet und dann irgendwie Kampfpilotin wird, aus irgendwelchen Gründen, weil er auch Kampfpilot ist, keine Ahnung. Ja, es gab eine Miss Fischer-Folge, die das zum Thema hatte. Deswegen war dieser ganze Traum war halt auch irgendwie so sehr 20er-Ästhetik, ne? Also so Roaring Twenties, Berlin in den 20ern, aber das funktioniert halt mit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Es muss halt der Erste Weltkrieg sein, weil da halt noch so diese Kampfpiloten-Ästhetik mit den Doppeldeckern und sowas halt irgendwie zum Tragen kommt. Deswegen muss es sich halt auf die Jahrhundertwende vorverlegen. Aber dachte mir, wenn man es ein bisschen ahistorisch macht, dann kann man da auch so ein bisschen 20er-Ästhetik halt trotzdem irgendwie machen.
Naja, Alternate History halt.
Ja, so ein bisschen, ne, so ein bisschen so Babylon, Berlin, ne, so von der Ästhetik her halt auch so mit den, ne, so, sie findet halt, also sie gibt sich halt so diese alternative Persona von Estelle, ne, das ist halt so der Charakter, den sie halt spielt in diesem Kabarett, um halt so ihre eigene Identität halt auch vor diesem, ja, vor dieser Halbwelt halt auch so ein bisschen zu schützen, weil es halt schon so ist, dass halt viele ihrer Kolleginnen sind halt Prostituierte und ne, viele der Typen, die da rumhängen, sind halt auch irgendwie Zuhälter und Drogendealer und Kleinkriminelle und sowas. Und dann hast du halt so jemanden, der halt sowieso schon, weil das finde ich halt ein Charakterkonzept, das prinzipiell halt ganz spannend ist, halt jemanden zu schreiben, der halt sowieso schon gut darin ist, sich so eine falsche Identität aufzubauen, hinter der man sich so ein bisschen schützen kann. Ne, und das ist halt Estelle, das ist halt so diese glitzernde Kabarett-Tänzerin und so und hat halt mit dem schüchternen Mädchen vom Lande jetzt halt irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Und als es dann halt dazu kommt, dass halt ihr Verlobter eingezogen wird in den Ersten Weltkrieg, und da kann man dann halt, deswegen finde ich den Ersten Weltkrieg halt ein bisschen interessanter als Setting, weil man da halt auch noch so wirklich so diese Kriegseuphorie halt so ein bisschen einbauen kann, weil ja alle damals dachten, sie ziehen halt irgendwie, ne, singend und blumenschwenkend und an Weihnachten sind sie alle wieder zu Hause, so ungefähr.
Aha.
Also fand ich den Ersten Weltkrieg immer so als Time Period halt immer sehr faszinierend, eben weil halt, ja, sowohl halt diese, ne, so diese Zeit davor, als dann halt auch so die Realitäten der Kriegsführung halt so ein bisschen sehr dramatisch unterschiedlich waren.
Ja.
Und ja, und dann halt hast du halt eine Hauptfigur, die halt schon geübt darin ist, sich eine falsche Persona aufzubauen. Und jetzt baut sie sich halt, statt halt der glitzernden Showtänzerin, baut sie sich jetzt halt eine männliche Persona auf, um halt mit ihrem Verlobten halt in den Krieg zu ziehen. Es ist jetzt auch nicht neu, das Konzept. Das haben halt schon viele Leute so ähnlich gemacht. Aber es ist halt historisch auch immer wieder vorgekommen.
Ne? Ja.
Also es gab halt immer wieder Frauen, die halt aus vielen verschiedenen Gründen als Mann verkleidet in irgendwelche Kriege gezogen sind. Von daher,
ja
das wäre so meine letzte Geschichte. Und von denen, die ich vorgestellt habe, tatsächlich auch die, wo ich tatsächlich denken, also am ehesten noch denken würde, das wäre auch eine, die ich tatsächlich schreiben würde. Weil es halt schon ganz spannend ist.
Ja.
Was wäre deine, die du am ehesten tatsächlich auch schreiben würdest?
die ich am ehesten tatsächlich auch schreiben würde. Das Problem mit der Zombie-Apokalypse ist, dass ich halt überhaupt gar keinen Draht zu Mode habe. Ich habe da null Ahnung von. Nix. Und Fantasy ist halt so sehr plot-driven. Aber da hätte ich vielleicht noch am ehesten so ein bisschen Bock drauf, so Bilbo Danger Baggins zu schreiben. Halt so einen etwas verplanten Typen, der halt besonders doll versucht, normal zu wirken und dann aber in diese Fantasy-Sache reingezogen wird und versucht, da drin so normal zu sein, aber halt das Abenteuer ja. Zum Abend ist. Aber das sind halt eher Sachen, die ich noch so lesen würde und so cool fände, wenn es die gibt, aber Schreiben ist halt weniger mein Ding in dieser Richtung. Also ich würde eher die Geschichte von Herkules und Omphale schreiben oder die Schneemaid. Das ist mehr so meine Kragenweite.
Ja, also mir würden auch bei meinen drei, würde mir auch definitiv so ein bisschen der Magical Realism fehlen. Ich wäre da halt dann doch irgendwie vielleicht eher bei dem Fantasy Retelling von Sci-Fi war es. Sci-Fi Retelling von irgendwelchen Auswanderer Geschichten, weil wenn man Technologie weit genug aufdreht, dann funktioniert sie ja so ein bisschen wie Magie quasi. Zumindest irgendwer mal behauptet und ich würde dem so zustimmen. Aber ja, also wie gesagt, das Eheste wäre vielleicht noch so die Erste Weltkrieg Chose, weil ich das ganz nett finde, aber ja, ich meine, der Centaur hat schon Magical Realism auch, aber wäre jetzt die Geschichte, die mich am wenigsten anmacht, weil ich kein Romance und vor allen Dingen auch kein Erotica schreiben will, aber naja.
Ja.
Ja, aber wenn tatsächlich einer von euch sich denkt, boah, das klingt total super, dann schreibt uns doch bitte einen Kommentar, wenn ihr das schreiben wollt, weil lesen würde ich das schon gern.
Ja.
Ich würde mir halt nur die Arbeit nicht machen.
Auf jeden Fall. Ja, nee, also ich muss mal gucken, vielleicht habe ich es auch irgendwie bald wieder vergessen, aber ich denke gerade ernsthaft darüber nach, wie ich die Schneemaid und Herkules und Omphale, ob das irgendwie, wenn sich das ausbauen ließ. Das hat schon was.
Ja, doch. Ich fände das auch nicht schlecht. Also ich würde mal drüber nachdenken. Können wir ja vielleicht dann nächstes Jahr an dieser Stelle nochmal darauf zurückkommen. Vielleicht hat sich in deinem Hirn dann bis dahin was ergeben. Ansonsten spielen wir mit Sicherheit nächstes Jahr auch wieder so ein Spiel. Also von daher.
Ja, sehr schön.
Hast du denn noch ein Fazit, einen letzten Gedanken, mit dem wir diese Folge jetzt damit offiziell beenden?
Ein Fazit. Ja, es war ein ereignisreiches Jahr. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, was war eigentlich im Jahr davor? Was haben wir eigentlich in unserem letzten Jahresrückblick so besprochen? Und wie war da so das Jahr? Fällt mir auf, dass ich gar keine Ahnung habe und mich gar nicht erinnere. Und da jetzt, glaube ich, mal reinhören würde, um so die Rekapitulation des Jahres 2018 mir nochmal anzuhören, weil ich kann zwar in meinem Schreibtagebuch nachgucken, was ich da geschrieben habe, aber so Details, ne, wie das so immer ist bei mir und den Details, sind so.
Sowas ist so ein Podcast tatsächlich sehr spannend, dass man sich so selber quasi auch so ein bisschen verewigt, ne, so eine, so eine Momentaufnahme, so eine kleine Zeitkapsel. Genau. Erstellt von den Befindlichkeiten, wie man sie halt jetzt heute zu diesem Moment hat und dann so in den nächsten Jahren immer mal wieder drauf zurückblicken kann, ist schon auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber so ja, war nicht schlecht dieses Jahr so alles in allem, trotz der Höhen und Tiefen und all der Dinge. Hätte auch deutlich, deutlich schlimmer kommen können. Und
Höhen und Tiefen gibt es halt immer. Ne?
Genau.
Das gehört zum Leben dazu.
Ja.
Ja, super. Dann würde ich fast denken, sind wir so ein bisschen am Ende. Also zumindest meine Stimme ist fast am Ende.
Ja, wir wünschen unserer ganzen Zuhörerschaft einen guten Rutsch. Und
oh ja,
das wünschen, die Feiertage gut überstanden zu haben.
Uto 2.
Und hoffen, dass wir euch im nächsten Jahr wieder dabei haben und bespaßen können mit unseren ach so weisen Weisheiten über das Schreiben.
Im Januar machen wir zum Beispiel Lieblingsfilme und auch so ein bisschen nochmal Lieblingsbücher, aber ne, so was so die Punkte sind, weswegen wir gerne anfangen, Bücher zu lesen und so.
Sternreviews hatten wir schon. Also wir gehen
wenn ihr euch noch, wenn ihr noch so ein bisschen nach den Feiertagen irgendwie Entspannungsbedarf habt, dann könnt ihr auch da gerne reinhören. Da werden wir auch mit Sicherheit zwischendurch ganz viele schreiberische Dinge immer mal wieder einfließen lassen.
Ja, aber es sind auf jeden Fall, werden auf jeden Fall Folgen sein, die man auch noch so ein bisschen verkatert hören kann. So richtig, richtig ans Eingemachte geht es dann erst im Februar wieder. Da ist dann, da muss man dann wieder mitschreiben.
Da muss man dann wieder mitdenken. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch unsere schönen Geschichten, Experimente gefallen haben. Ich fand sie auf jeden Fall hervorragend lustig.
Ja.
Und muss mir jetzt überlegen, welche dieser Geschichtenideen aus diesem Jahr ich jetzt für nächstes Jahr weiterentwickeln soll. Kann ich so, so einen fortlaufenden Trend entwickeln.
Aha. Ja.
Wir werden es erleben.
Genau.
Bis dahin. Kommt gut in 2020 und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.